Der Staat, der ist die größte Verschwörung überhaupt und das seit 4000 Jahren. Ja, der Staat ist ein Gebilde, das nicht unser Wohl möchte. Das ist einfach nicht der Fall. Das ist eine Propagandageschichte, die man uns erzählt. Der Staat ist nicht der wohlmeinende Beschützer unserer selbst.
Das heißt, der Staat ist viel, viel gefräßiger heute, aber im Output wahrscheinlich viel ineffizienter.
Ich meine, was ist aktuell die größte Geldwaschmaschine auf dem Planeten? Ukraine. Das ist die größte Geldwaschanlage, die es überhaupt je gegeben hat, wahrscheinlich. Ja, da werden Milliarden geputzt. Ja, richtig blank geputzt werden die da, so richtig ordentlich gewaschen, bis es glänzt wie Gold. Ja, auch wenn es nur Papier ist. Ja, das ist den meisten Leuten nicht klar. Wir haben ja ein EU-Parlament. Die Leute denken wirklich, das sei ein Parlament. Ja, das ist vielleicht, wenn man es mal genau nimmt, sowas wie ein Apartheidsparlament.
Also ich bin ja Journalist und ich muss sagen, meine Branche versagt komplett.
Man sollte nicht den Staat in die Verantwortung hieven, die Medienlandschaft zu verbessern. Der ist ja dafür verantwortlich, dass es so schlecht ist, wie es im Moment ist. Also setzen Sie Ihre Hoffnung eher in alternative Medien, Technologie und so weiter und hören Sie auf, die Standardmedien zu konsumieren.
Ja. Und die wichtigste Aufklärungsarbeit des 21. Jahrhunderts in meinen Augen, und die wird noch Jahrzehnte in Anspruch nehmen wahrscheinlich, ist, den Menschen klarzumachen, dass Fiat-Geld, künstliches Geld, Papiergeld sie beraubt und dass das auch der einzige Zweck ist, warum es existiert. Es ist der einzige Zweck und alles darum sind Lügen. Dieses System ist die Wurzel der Beraubung der arbeitenden Menschen, egal ob Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, egal ob Fließbandarbeiter, Taxifahrer oder Kleinunternehmer, Mittelstandsunternehmer, ganz wurscht, dieses System beraubt und deswegen muss es weg.
Guten Tag, Holger Douglas ist mein Name. Ich bin von Haus aus eigentlich Journalist und schreibe jetzt seit etwa 5 Jahren wesentlich für Tichys Einblick, ein Magazin, das Sie wahrscheinlich kennen, beziehungsweise die Internetseiten auch kennen. Draußen übrigens einige kostenlose Freiexemplare. Der Verein hat mich gebeten, die Moderation wieder zu diesem Thema zu übernehmen. Eine Aufgabe, die ich gerne angenommen habe, weil diese Diskussion, Sie werden das merken, unterscheidet sich von den anderen Diskussionen, schon gleich gar von denen, mit denen Sie im Fernsehen berieselt werden. Hier dürfen die Diskutanten, die Diskussionsteilnehmer mehr als 3 Worte aussprechen, ohne dass der Moderator, wie er auch immer heißt, ihn über den Mund fährt und das Wort abschneidet. Also hier, da sollen Gedanken ausformuliert werden können, Gedanken dargelegt werden, Widerrede, Gegenrede, alles ist möglich und ausführlich. Das ist das Schöne bei diesen ganzen Diskussionen. Und heute soll es um einen besonders heimtückischen Anschlag eigentlich gehen, der auf uns alle abgesehen ist und von dem wir, darauf werden wir später auch noch kommen, nicht so besonders viel wissen. Denn was würden Sie sagen, wenn zu Ihnen jemand nach Hause kommt und sagt, zeigen Sie mir mal Ihr Portemonnaie, ich will mal sehen, wie viel Geld da drin ist. Oder zeigen Sie mir Ihre Bilder, die da an der Wand hängen. Wie teuer sind die denn? Oder wie viel Schmuck hat Ihre Frau? Wo sind Ihre Wertgegenstände? Das alles, da würden Sie sagen, bekloppt, plemplem, raus. Dies aber ist vorgesehen, das ist der eigentliche Sinn dieser neuen EU-Vermögensregisters. Dort soll gesammelt werden, was Sie alles haben und über was Sie verfügen. Denn über die grundsätzlichen Vermögensverhältnisse weiß der Staat schon sehr gut Bescheid. Es ist, alle Aktien sind bekannt und registriert, die Sie möglicherweise haben. Alle Geldflüsse auf den Bankkonten sind bekannt, die sind gläsern wie nur irgendetwas. Das letzte bisschen, was noch fehlt, ist das, was sich hinter Ihrer Haustür oder Wohnungstür verbirgt. Und genau da will jetzt die EU reinschauen. Das Vermögensregister ist der Begriff. So. Darüber wollen wir diskutieren und wir haben 3 sehr kompetente Diskussionsteilnehmer und ich darf Sie bitten, sich erstmal selbst kurz vorzustellen, bevor wir dann in die Nachfrage gehen. Bitte, Herr Flierl, fangen Sie vielleicht erst einmal an.
Ist es schon an? Ja. Ralf Flierl ist mein Name, ich bin Chefredakteur vom Magazin Smart Investor, gibt es auch ein paar Exemplare draußen, gerne mitnehmen. Das ist ein Investmentmagazin, damit sind wir gestartet. Übrigens ziemlich genau morgen kommt unser 20-jähriges Heft raus. Also seit 2003 läuft das. Und wir sind als Investmentsmagazin gestartet und haben uns eigentlich immer mehr in diese gesellschaftspolitische Diskussion eingemischt, weil es eben so wenige auch tun und weil es letztendlich auch relevant ist. Ja, machen wir seit 20 Jahren. Ein kleines Team aus München sind wir. Ich glaube, das genügt fürs Erste, oder?
Ja. Danke. Herr Professor Israel, bitte sehr.
Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Mein Name ist Karl Friedrich Israel. Ich bin Ökonom und Professor in Angers in Frankreich an der Katholischen Universität und unterrichte vor allem so im Bereich Makroökonomie, Geldtheorie und Wirtschaftspolitik. Ich vertrete außerdem seit letztem Jahr, seit 2022, den Lehrstuhl für Nationalökonomie, insbesondere Wirtschaftspolitik an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken. Und ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, danke schön. Und Herr Dr. Markus Krall, bitte sehr.
Ja, so im sozusagen Telegram-Stil. Markus Krall, 60 Jahre verheiratet, katholisch, 4 Kinder, 30 Jahre, fast 30 Jahre Berater für Banken, Versicherungen, Regulatoren und auch Regierungen. Dann hatte ich einen 3,5-jährigen Stint sozusagen als Goldhändler und jetzt schule ich um auf Reißzwecke auf den Stühlen der Mächtigen.
Vielen Dank. Das waren 40 informative Sekunden. So, also die Liste, die EU aufgestellt hat, was alles in dieses Vermögensregister kommen soll, ist ziemlich lang. Die EU hat vor 2 Jahren die ersten öffentlichen Überlegungen angestellt und hat auch eine Studie in Auftrag gegeben. 3 Beratungsfirmen haben 400.000 Euro dafür bekommen, dass sie aufstellen soll. Was soll in dieses Vermögensregister reinkommen? Und die Liste, die dabei rausgekommen ist, ist sehr umfangreich. Also da sollen Kunstwerke drin sein, Autos, ihre Yachten, die sie da haben, die sollen aufgelistet werden. Alle Luxusgegenstände, die sie haben. So, und überlegt wird auch, wo eine solche Behörde, denn es handelt sich um eine auch neue Behörde, also ein riesiger Beamtenapparat, der da wieder entstehen soll, wo soll die angesiedelt werden, in welchen Formaten sollen diese Daten eingetragen werden. Das alles ist der Gegenstand von dieser Studie gewesen. Und begründet wird dieses Vorhaben damit, dass Geldwäsche und Steuerhinterziehung bestraft werden soll, beziehungsweise dass das verhindert werden soll. Ja, also Oligarchen sollen jetzt mit diesem EU-Vermögensregister dann eben nicht mehr ihren dunklen Geschäften nachgehen. Markus Krall, an die Frage, wie viele Mafiosi halten sich wahrscheinlich an die Vorgaben, die von der EU künftig kommen und geben ihre Pflichtanteile an, was sie alles zu Hause haben?
Also normalerweise würde ich sagen, die kommen vor Lachen gar nicht mehr aus dem Keller. Aber generell kann man sagen, dass diese Gesetze, die sich gegen die angeblichen Kriminellen richten, genauso wie bei den Waffengesetzen, die ja sich angeblich dazu da sind, dass Kriminelle keine Waffen tragen, die richten sich gegen alle anderen, nur nicht gegen die Kriminellen. Das wäre auch ökonomisch für die gar nicht, wie soll ich sagen, sinnvoll. Also sie sind ja schon außerhalb des Gesetzes. Wenn die jetzt eine weitere Gesetzesübertretung haben, das spielt für die ja gar keine Rolle mehr. Die müssen sich dafür nicht sozusagen über den Rubikon bewegen. Ja? Und dementsprechend passiert es auch nicht. Und wir haben ja eine riesige Bestrebung von verschiedensten Maßnahmen, um angeblich die Geldwäsche einzudämmen. Das reicht von der Tafelgeschäftsgrenze, wo man jetzt von 10.000 auf 2.000 Euro runtergegangen ist, Bargeldobergrenzen und Meldepflichten. Und wenn ich mehr als 30.000 Euro von einem Konto, das mir gehört, auf das Konto meiner Frau überweise oder auf ein anderes Konto, das mir gehört, dann muss ich das jetzt melden. Das fällt auch unter die Geldwäsche-Meldepflichten. Das Ganze verhindert natürlich Geldwäsche überhaupt nicht. Weil Geldwäsche, also ich sag's mal so, als einigermaßen im ökonomischen, im Bankensystem und auch im globalen Bankensystem bewanderter Mensch, kann ich eines sagen. Geldwäsche ist noch nie so leicht gewesen wie heute. Nur der kleine Bürger, der wird gegängelt. Und das hat auf die Geldwäsche überhaupt keinen Einfluss, weil der kleine Bürger gar keine Geldwäsche betreibt. Ja, das ist genauso gut, können Sie den Fahrradfahrern ein Tempolimit auferlegen von 200 km/h. Das ist irrelevant. Der kleine Bürger ist davon gar nicht betroffen ist. Alles, was passiert, ist nicht dafür, dass Geldwäsche verhindert wird, sondern nur dafür da, den kleinen Bürger zu gängeln. Die Geldwäsche ist nur ein Vorwand.
Ein Staat hat ja schon die Aufgabe zu sorgen dafür, dass möglichst wenig Geldwäsche stattfindet und dass möglichst wenig Steuerhinterziehung stattfindet. Herr Professor Israel, welche Möglichkeiten hat der denn eigentlich von seiner Grundidee?
Ja gut, also ich bin kein Staatstheoretiker. Ich würde aber gern vielleicht zu dem Intro ein bisschen was sagen, zu der Einführung, die Sie, Herr Douglas, gegeben haben. Nach meinem Kenntnisstand und nachdem zumindest, was die EU veröffentlicht hat auf den entsprechenden Seiten, wurden jetzt drei Gesetzesentwürfe vorgeschlagen und mehrheitlich beschlossen. Die werden dann jetzt verhandelt und da gibt es einen Prozess, da kenne ich mich auch nicht aus. Ich bin, wie gesagt, kein Jurist, sondern Ökonom. Aber das steht jetzt zur Debatte und einer dieser Gesetzesentwürfe, der zielt in der Tat darauf ab, dass sowas wie ein Vermögensregister erstellt wird. Und wovon dort explizit gesprochen wird, ist, dass man also in diesem Vermögensregister eben nicht nur Bankguthaben, Immobilien und so weiter, das, was schon gut erfasst ist, drin haben möchte, sondern auch Wertgegenstände wie Yachten und Autos. Aber da steht explizit im Wert von über 200.000 Euro. Also das scheint zumindest das, was offiziell dort verkündet wird, nicht so zu sein, dass man den Kleinbürger an die Wäsche möchte. Also auf dem Papier, nicht?
Aber die Grenzen sind ja, ist das System erst einmal eingeführt, dann relativ schnell nach unten korrigiert worden, in Anführungszeichen.
Und was man für 200.000 Euro in 5 Jahren noch kriegt, steht in den Sternen.
Genau. Herr Filler, Sie beobachten als Finanz- und Wirtschaftsjournalist schon seit vielen Jahren die wirtschaftspolitische Szene auch. Welche Rolle spielen denn nach Ihrer Einschätzung Steuerkriminalität, Geldwäsche? Ist das ein großes Problem? In den Zeitungsschlagzeilen stellt man das ja immer sehr deftig dar. Klar, bringt Leser, aber würden Sie einschätzen, ist das ein sehr gravierendes Problem, an dem der Staat zugrunde gehen könnte, wenn das falsch gehandhabt würde?
Schwierig zu sagen. Weil es eben im Verborgenen stattfindet, habe ich jetzt auch nicht die große Ahnung. Ich denke mal, das Thema gibt es. Das ist von organisierter Kriminalität wird es betrieben, Mafia und so weiter. Aber man wird es durch solche Regelungen überhaupt nicht eindämmen können. Da bin ich ganz beim Herrn Krall. Es geht tatsächlich um die Gängelung des Bürgers und es geht darum, ihn eigentlich in die Mangel zu nehmen. Und das ist ja nicht erst seit jetzt oder seit diesen Gesetzen oder Gesetzesvorlagen, sondern das ist ja eigentlich schon seit vielen Jahren, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten. Wir machen seit 17 Jahren den Kapitalschutzreport, der ist immer in der Novemberausgabe bei uns, wo wir genau diese Themen angehen. Und wo wir eigentlich früher viel zu früh dran waren, wo wir gesagt haben, der Staat will eigentlich an dein Geld, was er ja ohnehin tut, über Steuern, alle möglichen, über Inflation und so weiter und so fort, werden wir ja beraubt. Jetzt geht es aber sozusagen in die finale Phase und wird auch immer abstruser von den Gesetzen her. Und der Bürger soll tatsächlich in die Mangel genommen werden. Ihm soll überhaupt kein Ausweg mehr bleiben. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch in diesen Geldwäschegesetz steht ja auch was von Krypto drin. Da muss man sich auch mal fragen, was soll das jetzt? Ja, überhaupt das zu überprüfen, das ist ja schon mal eine ganz andere Sache. Aber sie wollen im Prinzip in jede Ritze reinschauen. Es geht auch um Edelmetalle, die man zu Hause hat. Von dieser 200.000 Euro Grenze weiß ich jetzt nichts, aber da gehe ich mal davon aus, das ist jetzt einfach nur, um den Aufschrei erst einmal möglichst gering zu halten. Das kann man nachjustieren dann, ja. Also wir beobachten das seit vielen, vielen Jahren, dass das passiert. Auch die Obergrenzen für Edelmetallkäufe, früher war 10.000 locker möglich, heute geht's noch bis 2.000. Und viele Leute fragen mich, ja, was soll ich machen? Ja, dann muss ich schon Tricks verraten, die weiß ich jetzt gar nicht, ob ich die hier verraten darf, aber es gibt noch ein paar Möglichkeiten, wie man das vielleicht elegant umgehen kann. Aber über sowas muss man sich schon Gedanken machen. Und ich muss mir schon den Gedanken machen, ob die Alexa, die vielleicht bei mir mithört, ob die dem Finanzamt irgendwas steckt, was ich meiner Frau erzählt habe im Ehebett oder so. Ja? Also wenn ich so weit bin, dann würde ich sagen, dann hat eine Gesellschaft sowieso schon einen Schlag wegbekommen. Das ist für mich fast das Dramatischere als die reine finanzielle Ebene.
Nach Ihrer Beobachtung, wer ist das denn, der dieses vorantreibt oder welche Gruppen, welche Interessensgruppen sind das, die versuchen, immer weiter hinter das Schlüsselloch zu gucken?
Ja, da könnte man natürlich jetzt Verschwörungstheorien anstellen, aber im Prinzip ist es ganz offensichtlich ein Herr Klaus Schwab und sein World Economic Forum, das sind ganz große Treiber von solchen Entwicklungen. Und ich nehme einen Satz nur, den Sie vielleicht alle schon mal gehört haben, du wirst nichts mehr haben und glücklich sein. Also das ist ein Kommunist, würde ich sagen. Also mir fällt jetzt kein netteres Wort für den ein. Und aber nicht, dass er da mitmachen will, sondern er gehört natürlich zu diesem 1% oder 1 Promille, die das Sagen haben. Das sind die fetten Politbonzen, wie damals in der DDR und der Sowjetunion. Er will, dass die 99%, die hier versammelt sind, dass die gegängelt werden. Ja. Und also das ist jetzt die naheliegendste Organisation. Es gibt wahrscheinlich zig andere, aber die ist so mächtig und so einflussreich. Da tanzen ja alle an. Alle großen Bosse tanzen da einmal im Jahr an. Und ich denke, die werden auch unterm Jahr mal miteinander telefonieren. Also am ehesten würde ich es mal da vermuten.
Herr Krall, Sie haben ja eine gewisse Erfahrung im Goldhandel. Das wurde uns ja gesagt, oh, da sollten wir unsere Altersversicherung teilweise absichern damit. Und da wurde ausdrücklich dazu geraten. So, jetzt will aber der Staat dazu hinter die Kulissen schauen und sehen, wie viel Gold haben Sie denn noch zu Hause? Entwertet das der Staat nicht dadurch, durch seine Schnüffelbestrebungen?
Ja, mich kann der Staat jederzeit fragen, wie viel Gold ich zu Hause habe. Ich habe keins zu Hause, ja, weil ich lagere das woanders. Also, aber Scherz beiseite. Die Frage, wer hat Interesse, ist natürlich die entscheidende. Und ja, da kann man jetzt sich alle möglichen Gruppierungen sich ausdenken, aber die Antwort ist aus meiner Sicht viel trivialer. Der Staat, der ist die größte Verschwörung überhaupt und das seit 4000 Jahren. Ja, der Staat ist ein Gebilde, das nicht unser Wohl möchte. Das ist einfach nicht der Fall. Das ist eine Propagandageschichte, die man uns erzählt. Der Staat ist nicht der wohlmeinende Beschützer unserer selbst. Das ist er noch nie gewesen. Das liegt schon in der Genese des Staates begründet. Wie sind denn Staaten überhaupt entstanden? Staaten sind, wenn man mal ein paar tausend Jahre in der Geschichte zurückgeht, doch nicht dadurch entstanden, dass irgendjemand den russischen Gesellschaftsvertrag abgeschlossen hat ums Lagerfeuer herum. Nach der Devise, wir Steinzeitjungs gründen jetzt mal einen Staat. Sondern Staaten sind dadurch entstanden, dass marodierende Räuberbanden drauf gekommen sind, dass es ein lukrativeres Geschäftsmodell ist, Schutzgeld zu erpressen, als zu rauben, zu morden, zu vergewaltigen und plündern durch die Gegend zu ziehen. Also Schutzgelderpressung ist das nachhaltigere, nachhaltig ist ein ganz wichtiges Wort, das nachhaltigere Geschäftsmodell. Und daraus sind Staaten entstanden. Und dann hat man das Schutzgeld irgendwann in Steuer umgetauft und da mache ich mir auch keine Illusion. Und wenn die Frage ist, kann Geldwäsche ein Staatswesen töten? Ja, natürlich kann es das. Dann, wenn die politische Klasse zu korrupt und zu gierig wird, denn die größten Geldwäscher sind Politiker. Ich meine, was ist aktuell die größte Geldwaschmaschine auf dem Planeten? Ukraine. Das ist die größte Geldwaschanlage, die es überhaupt je gegeben hat, wahrscheinlich. Ja, da werden Milliarden geputzt. Ja, richtig blank geputzt werden die da. So richtig ordentlich gewaschen, bis es glänzt wie Gold. Ja, auch wenn es nur Papier ist. Und der Klaus Kinski, der hat es mal ein bisschen besser formuliert, als ich das könnte, der hat gesagt, oh, wenn wir die Regierung durch die Mafia ersetzen, dann haben wir halb so viel Korruption und doppelt so viel Spaß. Ja? Und natürlich, ja, Geldwäsche kann ein Staatswesen und ein Gemeinwesen umbringen, aber die große Geldwäscheoperation per se, die geht nicht von irgendwelchen Kleinkriminellen aus, vom Bürger schon gleich gar nicht. Die geht von den Politikern aus. Und die Frage ist, was wollen Politiker? Was will der Staat? Der Staat möchte uns berauben, Punkt. Ja, Steuern sind zum allergrößten Teil Raub. Da haben die Libertären, zu denen ich mich dazu zähle, völlig recht. Und wenn ich ein Vermögensregister anlege, dann hat es nicht den Zweck, irgendwelche Geldwäsche zu verhindern oder die Gerechtigkeit walten zu lassen und was sonst noch an wolkigen Geschichten erfunden wird. Wenn ich ein Vermögensregister anlege, dann ist der ultimative Zweck, es mir wegzunehmen. Ja, man will es einkassieren. Und wenn es bis zum Ehering runtergeht, da ist ja auch noch ein bisschen Gold drin. Ja? Oder wenn es bis zum Schmuck der Ehefrau runtergeht und bis zur Briefmarkensammlung und die Gemälde und was da so alles, was man sich da alles einfallen lässt und das Möbelstück, das ist doch bestimmt auch alt, das ist doch auch wertvoll. Das können wir auch noch einkassieren. Es geht ums Wegnehmen, sonst braucht es kein Mensch. Ja, der Staat hat gar kein berechtigtes Interesse. Allerdings in einer Frage kann ich Sie alle beruhigen. Bei Yachten und bei Flugzeugen wird es nicht greifen. Die sind ja auch schon von der CO2-Besteuerung ausgenommen. Ja, Yachten und Flugzeuge sind von der CO2-Besteuerung ausgenommen. Die werden bestimmt auch vom Vermögensregister ausgenommen. Wir sollten also alle in Privatyachten und Privatflugzeuge investieren.
Herr Israel, als Volkswirt, was sagen Sie dazu, dass der Staat der große Räuber ist?
Ja, ich kann Herrn Dr. Krall nur zustimmen. Und die Gefahr ist in der Tat, wenn man so ein Vermögensregister aufstellt, dass dann besteuert wird. Das ist jetzt nicht das vorgegebene Ziel, aber in der Tat, darauf wird es wohl hinauslaufen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Und in Deutschland ist jetzt Vermögensbesteuerung auch nichts Neues. Es gibt in Deutschland ein Vermögenssteuergesetz. Das ist auch immer noch in Kraft. Es wird nur seit 97 nicht mehr angewendet, weil 95 ein Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes getroffen wurde. Der sagte also, die Vermögensbesteuerung sei mit dem Gleichheitsgrundsatz nicht vereinbar. Damals hatte sich das also vor allem auf Grundbesitz und Immobilien konzentriert, weil das ist relativ gut erfasst. Und das sei also mit dem Gleichheitsgrundsatz nicht vereinbar. Artikel 3 Absatz 1. Ich bin kein Jurist, aber ich habe ein bisschen die Hausaufgaben gemacht. Und jetzt ist dann natürlich aus juristischer Sicht ein Grund, warum man dieses umfassendere Vermögensregister haben möchte, aus deutscher Perspektive, vielleicht aus Sicht des deutschen Staates, dass man in diese Falle nicht mehr tappt. Ja? Also dass es dann, dass man gleichmäßig alle Vermögen besteuern kann, ob es Grundbesitz ist, Immobilien oder was auch immer, dann hat man dieses Problem nicht mehr. Ja, und wenn das in der Tat jetzt sozusagen im Hintergrund eigentlich eine Motivation ist, dann wird es wohl auf höhere Vermögenssteuern hinauslaufen. Und dann kann man aus ökonomischer Sicht überlegen, was sind die Implikationen, ne, von höheren Vermögenssteuern. Also Steuern sind immer problematisch und mit Wohlfahrtsverlusten verbunden, das weiß man als Ökonom. Jetzt kann man diskutieren, ist eine Vermögenssteuer vielleicht besser als zum Beispiel eine Lohnsteuer oder eine andere Steuer? Das sind alles interessante technische, ökonomische Fragen. Aber im Grunde kommt es darauf an, wie hoch sind die Steuern und wie viel nimmt der Staat weg. Ne? Und der Trend ist sicherlich so, dass es mehr wird. Um nochmal an Herrn Dr. Krall anzulehnen, was einen vielleicht optimistisch stimmen kann. Herr Krall hat es ja gesagt, also Staaten sind Räuberbanden, stationäre Räuberbanden. Und wenn sie dann rational handeln, dann haben sie natürlich auch kein Interesse, die Kuh zu schlachten, die gemolken wird. Ja, und deswegen wird man es vielleicht hoffentlich nicht übertreiben.
Wie schätzen Sie, wir erinnern uns noch, oder einige von Ihnen erinnern sich sicherlich noch an die 70er, 80er Jahre, als die Staatsquote bei 15-20% lag, also der Staat höchstens ein Drittel weggenommen hat, egal unter welchem Namen, unter welcher Steuer jetzt. Und heute sind das mindestens 50%, wenn nicht teilweise mehr. Was berechtigt denn einen Staat, so viel wegzunehmen und dann wahrscheinlich noch zu erhöhen?
Gar nichts. Das ist ein gefräßiges Monster. Also wir sind uns da alle drei ja auch wahrscheinlich ziemlich einig. Und Bürokratie wächst und ein Monster will immer größer, will einen größeren Anteil haben. Bei 51% sind wir, glaube ich, offiziell. Ich glaube, inoffiziell könnte man es auch noch ein bisschen höher ansetzen, die Staatsquote. Sind wir näher am Sozialismus als am Kapitalismus? Das muss man mal ganz klar so sagen. Ja, das ist also der Kapitalismus, der noch übrig bleibt, das ist so ein Freiluftgehege für die letzten Marktwirtschaftler sozusagen. Das ist Punkt 1. Punkt 2, die Staatsquote war vor 100 oder sagen wir mal vor 150 Jahren bei 10% ungefähr, jetzt hier in Zeit des Deutschen Bundes. Wenn man sich mal anschaut, was die damals für Gebäude hingestellt haben, ja, da können wir im Traum nicht mehr dran denken, dass wir sowas machen. Wie haben die das gemacht mit 10% Staatsquote? Also ich genau weiß ich es auch nicht, aber in vielen Fällen weiß ich, dass es Privatleute waren. Das waren Geschäftsleute, reiche Leute, die haben das hingestellt und haben es vielleicht nach ihrem Tod der Gemeinde, der Stadt oder sonst wem vermacht. Anders geht's ja gar nicht. Ich kann von 10% nicht solche Paläste bauen. Ja. Deswegen kommen aber heute die Touristen in unsere Städte. Also das heißt, der Staat ist viel, viel gefräßiger heute, aber im Output wahrscheinlich viel ineffizienter, weil er es natürlich für jeden Mist ausgibt auch. Und deswegen, nein, wir brauchen es natürlich nicht, aber das Monster an sich wird weiter fressen. Da brauchen wir uns keine Hoffnung machen. Und übrigens noch eins zur Vermögenssteuer. Es gibt natürlich auch das Konzept einer Vermögensabgabe. Das heißt, es ist im Prinzip, dass man auf einen Schlag geschröpft wird mit, sagen wir mal, 10, 20, 30 oder 50% seines Vermögens. Wie das dann technisch abläuft, da können wir dann vielleicht nachher noch drüber sprechen. Das ist das Konzept der Vermögensabgabe. Wir hatten letztes Jahr eine ganze Ausgabe dazu gemacht. Gibt es Ideen dazu? Wurde auch schon öfters mal von der Politik erwähnt, dieses Wort. Und ja, da ist natürlich dann auch ein Vermögensregister eine Basis dafür. Dann kann man sagen, der Mensch hat 300.000 Vermögen, dann machen wir mal 30% weg, 100.000.
Herr Krall, das Vermögensregister soll ja richtig in einer neuen Behörde installiert werden. Computer sollen installiert werden mit Datenbanken. Diskutiert wird zurzeit, wer Zugriff auf diese Datenbanken, also auf unsere Daten haben soll, also auf die intimsten. Das sind teilweise ja, also es wird auch genannt, dass Journalisten auf Antrag Zugang haben sollen. Was bedeutet denn das für uns und für unsere Informationsfreiheit und das Selbstbestimmungsrecht?
Ich habe jetzt zwei Antworten, die sich ein bisschen widersprechen. Die eine ist, Behörden, das ist immer gut, das wird nicht funktionieren. Ja, also wenn wir es in eine Behörde packen, dann ist es ein ziemlich zuverlässiges Rezept, dass es am Ende nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird, weil es schlicht nicht funktioniert. Der Staat kann es halt nicht. Allerdings ist es so, dass der Staat sich ja mittlerweile gelernt, Berater anzustellen. Zwar für teuer Geld, aber die stellen ihm dann schon irgendwas Funktionierendes hin. Das ist zwar dann wieder eine riesige Verschwendung von Steuergeld, in vielen Fällen jedenfalls, nicht in allen, aber den meisten. Und dann stellt sich schon die Frage, was machen die eigentlich mit den ganzen Daten? Und jetzt ist ja dieses Vermögensregister nicht das einzige Datenmonster, die einzige Datenkrake, die man sich gerade so jetzt vorstellt. Sondern wir sollen ja quasi von der Wiege bis zur Bahre durchdekliniert werden. Also wir kriegen jetzt demnächst, oder wir haben schon für Unternehmen ein chinesisches Social Scoring System. Das wissen die meisten nicht, dass wir das schon haben. Das chinesische Social Scoring ist für Unternehmen schon da. Das nennt sich ESG, Environment Social Governance Ding, ja, wo Unternehmen ein Wohlverhaltensrating kriegen, wie Fleißkärtchen in der Schule. Und nach diesem Wohlverhaltensrating wird die Bank, die kreditgebende Bank, muss das ins Kreditrating einfließen lassen, damit man auch das schöne Kreditrating, die ich gebaut habe, kaputt gemacht werden, damit es nicht mehr nach Kreditwürdigkeit geht, sondern nach Wohlverhalten. Und danach bemisst sich dann die Kosten des Kredits oder ob überhaupt einer einen Kredit kriegt. Also wenn der so böse braune Dinge macht wie Kohle verfeuern, dann kriegt er schon mal keinen Kredit mehr. Alles, was nicht nachhaltig im Sinne der grünen Energiewende und der grünen Korruption ist, das läuft dann nicht mehr. Und dieses, was für Unternehmen jetzt schon da ist, das wird über kurz oder lang auf uns alle Bürger ausgedehnt. Also der feuchte Traum der Kommunisten ist das, was China gemacht hat. Ja, und dass wir hier keine Kommunisten an der Regierung hätten, das halte ich auch für ein Gerücht. Und deren Ziel ist, uns komplett transparent zu machen. So, jetzt kombinieren wir das mal. Vermögensregister, Social Scoring, Digitalgeld, was dann alle unsere Einnahmen und Ausgaben unser ganzes Leben lang von der Wiege bis zur Bahre auch transparent machen würde. Ja, elektronische Gesundheitsakte. Das Ganze ist sozusagen die totale Datenkrake für den totalen gläsernen Bürger. Dieser gläserne Bürger ist natürlich leicht zu enteignen, leicht zu steuern, leicht zu manipulieren und auch leicht zu erpressen. Und zwar deswegen, weil die meisten Menschen haben sowas wie eine Privatsphäre. Ja? Und es heißt ja immer, wer nichts zu verbergen hat, hat nichts zu befürchten. Das ist übrigens ein alter Nazispruch, den haben die Nazis schon drauf gehabt. Also ich glaube, der ist ursprünglich mal von Goebbels, bin ich ganz sicher, aber ich glaube, Goebbels hat den mal geprägt. Wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten. Wie sich die Sache entwickelt hat, ist ja nur Geschichte. Das wissen wir ja mittlerweile. Und diese totale Transparenz, die ist ein totaler Anschlag nicht nur auf die bürgerlichen Freiheiten, sondern auf die Menschenwürde schlechthin. Und zwar deswegen, weil man mit dieser totalen Transparenz jeden, der aufmuckt, durch den Kakao ziehen kann. Der kann sich dann auch nicht mehr wehren, weil aus irgendwelchen Bits und Pieces werden dann Bilder zusammengesetzt, die nicht der Realität entsprechen, in denen aber ein Trugbild vorgegaukelt wird, wie das genau geht. Da kann ich ein Lied von singen, ja, und nicht nur ich. Und dieses Trugbild wird den Leuten dann vorexerziert und vorgespiegelt und dann denken die alle, oh, der muss ja aber ganz schlimm sein. Ja, die Sünde, die er begangen hat, ist, in Opposition zur Macht zu stehen. Wenn wir das wollen, dann landen wir in der Tyrannei, in der Diktatur, in der Entmenschlichung unserer Gesellschaft. Und da kann ich nur warnen davor. Das ist der Weg in den Untergang. Und da bin ich etwas weniger optimistisch, nach der Devise, der Staat wird nicht die Kuh töten, die er so gerne melkt. Das gilt nur für rationale Akteure. Kommunisten sind aber keine rationalen Akteure. Kommunisten sind ideologisierte Akteure. Das sehen wir ja gerade. Das, was hier stattfindet an Energiewende und Heizungsgesetz und sonst was, das ist nicht rational. Man weigert sich ja sowieso die Logik überhaupt anzunehmen. Karl Marx hat schon gesagt, die bürgerliche Logik ist nicht unsere Logik. Wir verweigern uns dieser Logik. Ja, 2 und 2 ist eben jetzt nicht mehr 4, sondern nur noch ungefähr 5. Ja? Das ist die Verweigerung der Logik. Die sind nicht rationale Akteure. Der Krebs, der den Körper zerfrisst, ist auch kein rationaler Akteur. Also fürchte ich, dass das nicht gut enden wird.
Ein Schritt ist, ja, Herr Filier.
Ich wollte noch eins anfügen. Ich habe vor kurzem eine Geschichte erzählt bekommen, die passt so wunderbar zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Und zwar war ein Freund von mir, war in Schweden, und der war eingeladen bei einer schwedischen Familie und die wollten Alkohol einkaufen, damit sie halt ein bisschen Sekt und Dings und so weiter. Und dann sagt der Typ in diesem Alkoholladen, daher, die haben ja extra so Geschäfte, sie haben ihr Alkoholbudget in diesem Monat schon ausgereizt und können wir leider nicht mehr rausrücken. Ich weiß jetzt nicht 100%, ob das stimmt, aber in die Richtung könnte es gehen. Ja, oder sie haben so und so viel Benzin oder Diesel oder sonst was schon verfahren, lassen wir das mal jetzt für diesen Monat. In die Richtung könnte es gehen. Also das heißt, die reine Gläsernheit kann irgendwann auch umgemünzt werden in Einschränkungen des Lebens.
Naja, eine schwedische Automarke, die hat sich ja dadurch schon hervorgetan, dass sie als erstes einen Alkoholsensor in das Auto eingebaut hat und ganz stolz vorgeführt hat, wir können das. Also wer sich nach 2, 3 Bier oder einen Schnaps oder sonst sowas ans Steuer setzt, dann springt der Motor nicht mehr an. Das hat Volvo ganz stolz präsentiert. Und jetzt stellen wir fest, dass die EU eine Vorschrift erlassen hat, dass künftig Autos zunächst mal mit einem Anschlusssystem versehen sein sollen, dass solche Sensoren eingebaut werden sollen und dass eine ganze Reihe von Überwachungssystemen im Auto eingebaut werden sollen. Also das geht jetzt nicht mehr nur, dass dieser blöde Gurtschloss-Dings da piept, wenn man sich da nicht angegurtet hat, wenn man in die Garage fahren will, sondern das Auto bleibt dann richtig stehen, wenn man vielleicht ein alkoholhaltiges Parfüm aufgelegt hat oder sonst irgendwie den Sensor verstärkt. Das sind reale Entwicklungen. Dazu gehört auch, dass dann das Bargeld abgeschaffen werden soll. Da gibt es sehr heftige Bestrebungen dazu, dass wir also nur noch über Automatiken, über elektronische Weisen, Wege bezahlen sollen. Israel, welche Rolle spielt denn eigentlich das Bargeld in einer Volkswirtschaft und warum ist es eigentlich wichtig?
Also im Hinblick auf das Vermögensregister spielt es natürlich die Rolle, dass es nicht kontrollierbar ist. Ja, das kann nicht gemessen werden vom Staat zu jeder Zeit, wer wie viel Bargeld hält. Insofern, wenn es darum geht, wirklich komplett zu durchleuchten, wer wie viel Vermögen hat, müsste man es abschaffen. Eine andere Funktion vom Bargeld, ganz offensichtlich, Herr Krall hat es ja angesprochen, Privatsphäre. Ja, Bargeld hat die Funktion, dass sie sich ein bisschen Privatsphäre bewahren. Und wenn das Ziel ist, diese abzuschaffen, und die Gefahr sehe ich durchaus auch, dann gibt es da natürlich einen Anreiz, Bargeld auch abzuschaffen. Ich will jetzt nochmal kurz auf diese Frage eingehen, was ist eigentlich rational aus Staatssicht? Herr Krall hat ja angezweifelt, dass es sich da um rationale Akteure handelt. Ich würde trotzdem mal unterstellen, dass selbst wenn es Kommunisten sind, dass sie zumindest vernunftbegabt sind oder dazu fähig wären, rational zu handeln. Und auch Kommunisten wollen ja letztlich ein gutes Leben haben. Ja, Kommunisten in der Tradition von Marx sind Materialisten und die haben natürlich die Grundbedürfnisse auch im Auge. Und wenn es jetzt darum geht, die Einnahmen des Staates zu optimieren, dann wäre eine Vermögenssteuer sehr wahrscheinlich kontraproduktiv. Und dazu gibt es auch Studien von 2017 zum Beispiel vom IFO-Institut. Da wurde geschätzt, das sind natürlich Schätzungen, es ist jetzt nicht für bare Münze zu nehmen, aber wenn man eine Vermögenssteuer von 1% mit einem Freibetrag von 1 Million einführen würde, also Nettovermögen bis zu 1 Million werden nicht besteuert und danach greifen 1% Vermögenssteuer im Jahr. Dann würde man da die Einnahmen des Staates um 20 Milliarden erhöhen für Deutschland, ja, das ist eine Schätzung. Man hätte aber mittel- bis langfristig einen negativen Effekt bei anderen Einnahmequellen, zum Beispiel bei der Lohnsteuer. Da würde man insgesamt 50 Milliarden verlieren, nach der Schätzung, sodass netto weniger bei rauskommt. Und wenn sie denn rational sind, unsere Politiker, dann würden sie da vielleicht doch einen Grund sehen, das vielleicht nicht zu tun.
Herr Krall, sind unsere Politiker nicht doch rational?
Also ich will jetzt hier nicht zu viele Illusionen zerstören. Ich nehme jetzt mal diesen 360-Grad-Blick auf die Angelegenheit. Wenn ich es so betrachte, so rein numerisch, dann ist es logisch. Das sehe ich ein. Aber wenn ich mir Gedanken darüber mache, was zerstört Gesellschaften, dann sind es meistens niedere Triebe. Mit anderen Worten, das, was man so in den sieben Todsünden findet. Und eine der verbreitetsten der sieben Todsünden ist der Neid. Der Neid ist eine wahnsinnig starke Triebfeder bei wahnsinnig vielen dummen Menschen. Und die Politik optimiert nicht die Einnahmen- oder Ausgabenseite des Staates, wenn sie das könnte. Also wenn die Politiker eine G&V lesen, geschweige denn gestalten könnten, wären es keine Politiker. Dann wären sie in die Wirtschaft gegangen. Ja, aber weil sie dort ja, ich sage ungefähr so bis zur Pforte kommen, ja, wird es nichts. Also die können keine G&V lesen und dementsprechend ist ihnen dieses Bewusstsein, dass alles, was sie tun und was Einnahmen erzeugt, auch mit Kosten verbunden sein kann auf der anderen Seite, das ist ihnen nicht klar. Aber eins ist ihnen klar, wie sie niedere Instinkte ansprechen können. Das können die wirklich, das können die besser als jeder andere. Das können die auch besser als die Werbeindustrie für normale marktwirtschaftliche Produkte das hier könnte. Also mit niedrigen Instinkten kennt sich die Politik hervorragend aus. Und einer der niedersten Instinkte ist der Neid und das Vermögen. Und die Vermögenssteuer und die Erbschaftssteuer sind etwas, da bekommen sie eine Wählergruppe hinter sich, die wählen sie dann, auch wenn die da gar nichts von haben. Es reicht, wenn die sich einbilden, dass die was davon haben. Die würden sie mit einem Wahlgeschenk anderer Natur, wo sie das Geld direkt unter die Leute bringen, gar nicht kriegen. Also ich habe meine Zweifel, dass das wirklich rationale Akteure sind. Sie sind rationale Akteure der Macht, wohlgemerkt. Also wie man an der Macht bleibt. Und die Macht ist für viele dieser Leute auch ein viel stärkeres Aphrodisiakum, als wir uns das vorstellen können, als alles andere. Natürlich sind sie auch mit einem korrupten Charakter und Mindset gesegnet. Ja, also das ist so. Ich meine, wenn sich ein Minister für 400.000 Euro einen Privatfotografen leistet und eine Ministerin für 137.000 Euro eine Visagistin, ja, Sie wissen schon, was ich meine, dann das ist etwas, wo ich sage, da brauche ich einen korrupten Mindset dafür. Ja, das ist das Materielle, in dem sind sie schon zugetan. Aber dieses, ich habe die Macht und ich kann den Leuten Vorschriften machen und ich kann sie gängeln und ich kann sie in die Richtung schicken und in jede Richtung schicken und ich kann mit einem einzigen Gesetzesentwurf 2 oder 3 oder 10 Millionen Rentner mit ihrem Eigenheimhäuschen in Panik versetzen. Das ist denen viel wichtiger.
Sehen Sie das auch so, Herr Israel?
Also gut, ich werde dann jetzt mal in den pessimistischen Reigen mit einsteigen. Es gibt natürlich viel Bedrohliches. Und ein Schlüsselwort, was ich vorhin erwähnte bei der Ausführung dieses Beispiels, ist der Zeithorizont, also kurzfristig und mittel- und langfristig und die Unterschiede, die es da gibt. Wenn es kurzfristig darum geht, die Einnahmen des Staates zu maximieren, und leider Gottes ist die Politik kurzfristig orientiert, dann ist so eine Vermögenssteuer natürlich super. Oder die Vermögensabgabe einmalig. Damit kann man natürlich die Staatskassen sanieren. Also meine Hoffnung wäre, dass man vielleicht über diese Kurzfristperspektive noch ein bisschen hinausblickt, aber da sehe ich in der Tat auch Probleme bei den Politikern. Das hat viele Gründe, nicht? Also der politische Zyklus, man will ja irgendwie Wählergeschenke verteilen und Wahlstimmen kaufen und so weiter, das kann man politökonomisch ganz gut erklären, nicht? Und ja, dennoch jetzt nochmal auf die Frage, ob wir es da mit echten ideologisch getriebenen Kommunisten zu tun haben in der Bundesregierung, ich glaube nicht. Ich halte die nicht für irgendwie ideologisch orientiert, sondern im Wesentlichen für opportunistisch.
Herr Flier?
Es gibt ein Buch von einem Herrn Schafarewitsch, der hat geschrieben über den Selbstzerstörungstrieb der, jetzt weiß ich nicht, Sozialisten oder Kommunisten? Sozialisten wahrscheinlich. Oder Todestrieb sogar, ja genau. Was bedeutet denn das? Das bedeutet im Prinzip, dass ich den Ast, auf dem ich sitze, absäge. Das heißt ja letztendlich, dass ich auf den letzten Sägeschnitten runterfall und mir das Genick breche. Und genau das stelle ich eigentlich fest bei diesen Leuten, die wir in der Politik haben, aber auch in den Medien, überall eigentlich, dass diese Leute dieses System propagieren, protegieren und voranbringen, dieses absurde System, dass die eigentlich nicht das Ganze bis zu Ende denken. Ja? Und ich frage mich manchmal, wo, wenn wir jetzt eine Bargeldabschaffung bekommen sollten, wie machen das die ganzen Politiker in Berlin mit den Noten, die sie eigentlich dauernd mit Hundertern bezahlen? Die müssten sie dann wirklich über ihr Konto laufen lassen. Die denken nicht mal so weit. Ja? Und insofern, ich persönlich glaube auch, das sind Opportunisten sind es auf jeden Fall auch, aber das sind Selbstzerstörer für die Gesellschaft, für ihre Gesellschaft, aber letztendlich auch für sich. Und das sind Leute, die eigentlich nicht bis drei zählen können, sozusagen.
Herr Krall, der Todestrieb als Erklärungsmuster für politisches Handeln?
Also der Todestrieb in der Geschichte, so heißt das Buch von Schafarewitsch, Untertitel Erscheinungsform des Sozialismus. Ich darf an der Stelle gestehen, es ist absolut mein absolutes Lieblingsbuch. Kann ich jedem nur empfehlen. Es ist eines der Bücher, wo man wirklich auf jeder einzelnen Seite was dazulernt. Das kommt nicht so oft vor bei den meisten Büchern, die so geschrieben werden. Schafarewitsch hat im Grunde genommen es nicht nur als Triebfeder der Politik beschrieben, sondern eigentlich als Triebfeder der Menschheitsgeschichte. Was er postuliert hat, war zu sagen, die Menschheitsgeschichte ist eine Geschichte von Zyklen, in denen Ideologen, ja, sozialistische Ideologen mit einem Hass auf die Zivilisation immer wieder die Macht ergreifen und dann die Säulen, auf denen diese Zivilisation steht, zerstören. Und diese sozialistischen Ideologien, die gibt es nicht erst seit 1840ern, als der Marx da sein Manifest geschrieben hat, ein Gespenst geht in Europa, sondern die gab es vorher. Vorher waren es die Jakobiner und davor waren es die Ketzersekten, die haben genau die gleiche Programmatik gehabt, interessanterweise. Heilige Irenäus hat darüber schon im ersten Jahrhundert geschrieben. Und das geht so durch die Jahrhunderte. Und im 16. Jahrhundert gab es mal diese Sowjetherrschaft in der Stadt Münster. Das waren die Wiedertäufer, also diese Täufersekte, die hatten ein sozialistisches Regime da eingeführt. Was ist dieses Antizivilisationsbild, dem die anhängen? Das Antizivilisationsbild besteht aus 5 Feindschaften gegen die Säulen der Zivilisation. Erstens Feindschaft gegen das Individuum und damit gegen den freien Willen. Ja, also wir sollen Teil einer Masse sein, deswegen reden die Kommunisten noch immer von der Masse. Ja, das war eines der Lieblingsworte von Lenin und Stalin, die Massen. Die Massen, die Massen, die Massen. Der Mensch soll kein Individuum sein. Zweitens, das zweite Feindbild ist das Eigentum. Denn nur wer Eigentum hat, kann für sich selber sorgen. Wer kein Eigentum hat, ist auf Gedeih und Verderb von der Obrigkeit abhängig. Damit ist er ein Sklave. Drittes Feindbild ist die Familie. Und ich sag mal, wer sich in unserer Gesellschaft umschaut, der sieht, dass alle diese 3 Feindbilder im Moment angegriffen werden. Also das Individuum wird attackiert, insbesondere das leistungsfähige Individuum. Die Familie wird attackiert mit allem, was die Sache hergibt. Der ganze woke Müll, mit dem wir überflutet werden, ist nichts anderes als ein Angriff auf die Kernfamilie als Keimzelle der Gesellschaft. So wie sie eigentlich im Grundgesetz gefordert und verbrieft ist. Das Eigentum wird angegriffen, das wird allen Arten von Enteignung oder auch Vermögensabgabe. Abgabe, das ist nichts anderes als ein neues Wort für Raub und Wegnehmen. Ja? Abgabe, Steuer, also dass ich jemandem 30% Vermögensabgabe auferlege, das ist ein Angriff auf das Eigentum. Aber ohne Eigentum gibt es keine Zivilisation. Kann man vergessen. Und zwar deswegen, weil ohne Eigentum die Menschen nicht in der Lage sind, für sich zu sorgen. Und wer nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, lebt nicht in einer Zivilisation, er lebt in einer Tyrannei, die irgendwann auch ökonomisch den Bach runtergehen muss. Und viertens, Angriff auf die Religion. Die Religion ist das vierte Hassobjekt dieser Leute. Insbesondere natürlich die christliche und die jüdische, weil die nämlich für den Individualismus stehen. Warum ist das so? Weil wenn man da mal genau nachbohrt, dann findet man da nämlich die Erkenntnis, dass der freie Wille ein Gottesgeschenk ist. Und der freie Wille macht das Individuum und nicht die Masse. Und schlussendlich auch Angriff auf Kunst, Kultur und Musik, also auf alles, was das Leben schön und lebenswert macht. Das erkennen wir gerade an den Klimaklebern mit ihren Angriffen auf Bilder und Kunstwerke. Das sind klassische Bilderstürmer. Also Bilderstürmer waren auch immer sozialistische Ketzersekten übrigens. Ja? Und dieses Antibild der Zivilisation, Angriff auf alles, was die Zivilisation ausmacht, das macht einen Großteil unserer aktuellen Politik aus. Und insofern ist der Todestrieb, nämlich die diese Autoimmunkrankheit, die eine Zivilisation bekommen kann, ist real. Und alle ein bis zwei Generationen trifft dieser Todestrieb auf eine Gesellschaft und entfaltet sich. Und dann muss eine Gesellschaft sich entscheiden. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir darüber diskutieren. Wir müssen darüber reden, weil nämlich sonst nicht den Menschen klar wird, mit was sie konfrontiert werden. Sie werden mit einem antizivilisatorischen Element konfrontiert, das sich wie eine Schlange durch die Menschheitsgeschichte bewegt hat. Und jetzt erhebt die Schlange wieder ihr Haupt. Das, so sehe ich das, ganz brutal. Und diese sozialistische Schlange, die wird auch in 100 Jahren noch da sein. Aber jetzt sind wir mit ihr in einer ganz spezifischen Form konfrontiert. Ich nenne sie Ökosozialismus in Anlehnung an das, was Roland Bader dazu formuliert hat. Roland Bader hat diesen Begriff geprägt, ich habe ihn nur übernommen. Der Ökosozialismus ist das neueste Gewand, in das die ganze Geschichte reingemorpht ist. Und der hat jetzt sich verheiratet mit dem Wokismus, der ist quasi der Arm des Ökosozialismus, der die Familie zerstören soll. Und der Ökosozialismus, der hat jetzt einen Fehler erkannt, den der bolschewistische Sozialismus begangen hat. Nämlich der Bolschewismus hat den Leuten das Paradies auf Erden versprochen. Das tut der Ökosozialismus nicht. Der Ökosozialismus sagt, es muss uns allen schlechter gehen, damit der Planet gerettet wird. Und eins kann ich Ihnen sagen, das Versprechen, dass es allen schlechter geht, das ist das einzige Versprechen, das der Sozialismus je halten konnte. Ja? Und so wird er es auch diesmal machen. Aber diesmal erklärt man den Leuten, das muss so sein, damit der Planet gerettet wird. Das ist alles Bullshit, weil natürlich das alles Scheinwissenschaft ist, warum uns das alles serviert wird.
Herr Israel, Sie hatten gesagt, der Staat will immer höhere Vermögen, immer höhere Abgaben haben. Das Wort Erbschaftssteuer fiel zum Beispiel. Das ist ja nur eine der Steuern, bei der sich Eltern überlegen, sie wollen was für ihre Kinder tun und das will der Staat denn wegnehmen. Es ist ja augenfällig, dass ein Staat nie auf die Idee kommt, weniger Steuern zu haben, sondern immer mehr, mehr, mehr. Lässt sich das volkswirtschaftlich irgendwie begründen oder was steckt denn dann dahinter?
Also ist die Frage, ob sich volkswirtschaftlich begründen lässt, warum der Staat immer mehr haben will. Also ich glaube ja, es ist in der Tat so, dass der Staat mehr haben will und der wird sich mehr nehmen, insofern, wie man ihn das eben machen lässt. Ja, und das ist dann schon eine Verantwortung bei der breiteren Öffentlichkeit, bei den Bürgern, sich dagegen zu wehren. Und deswegen hat Herr Krall völlig recht, es ist wichtig, dass man darüber diskutiert. Und dass man die negativen Aspekte, die immer höhere Abgaben und höhere Steuern mit sich bringen, dass man die offenlegt, ja, und diskutiert. Und was Herr Krall auch meinte, ist ja natürlich, dass die Staaten, Regierungen oft über propagandistische Mittel auf Stimmfang gehen und dabei den Neid als Motiv bespielen. Das stimmt sicherlich, das funktioniert sehr gut. Deswegen ja auch eine Vermögenssteuer. Ja. Es soll den Vermögenden an den Kragen gehen, denen, die viel haben. Und da ist es eben wichtig, jetzt, wenn man das als Ökonom betrachtet, aus volkswirtschaftlicher Sicht, muss man die Frage stellen, wen trifft denn so eine Steuer? Ja, die Frage der Steuerinzidenz, wie man das nennt in der ökonomischen Theorie, das ist eines der wichtigsten Gebiete und die lehrt schon im Grundstudium, dass die Last der Steuer nicht immer von denen getragen wird, die sie zahlen. Ja, also nur weil ein Vermögender eine Steuer zahlt, heißt das nicht, dass der Vermögende wirklich die Last trägt. Und bei der Vermögenssteuer ist es ganz offensichtlich so, dass sich das negativ auf das Lohnniveau auswirken wird, auf die Beschäftigung. Und deswegen werden die einfachen Arbeitnehmer zum Großteil auch die Steuerlast tragen müssen durch niedrigere Löhne, die sie beziehen, in der mittleren bis langfristigen. Da haben wir wieder diese Zeitkomponente. Und ja, insofern, ich glaube, man kann dem Ganzen nur entgegenwirken, indem man eben auf solche Zusammenhänge hinweist und das versucht klarzumachen. Ja, und dann muss auch einem linken Politiker klar sein, dass so eine Vermögenssteuer, so gut das jetzt vielleicht dem Klientel gefällt, die die linken Parteien wählen, das ist kontraproduktiv für das eigentliche, für die eigentlichen Wähler, ja, die man einstellen sollte.
Zumal ja die Grenze fließend ist, ab wann gilt man als reich? Die wird ja immer niedriger angesetzt, so dass also ein gut verdienender Facharbeiter schon nach heutigen Kriterien als vermögend und reich gilt und entsprechend geschröpft werden kann.
Herr Flierl. Zumal vor dem Hintergrund der Inflation, ne, über die kalte Enteignung sozusagen. Ich wollte nochmal darauf zurückkommen, warum der Staat sich so ausbreitet, warum es so eine nimmersatte Krake ist Und aus meiner Sicht ist es, wenn man jetzt mal von der aktuellen Diskussion absieht mit Vermögensregister, Vermögenssteuer und so weiter, sondern was in den letzten Jahrzehnten passiert ist, dann kann ich nur sagen, es liegt einfach daran, dass die Materie, mit der wir alle am meisten agieren, nämlich das Geld, dass das ein Betrugssystem ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Fiat-Geldsystem, was auf Knopfdruck geschaffen werden kann. Ich will jetzt gar nicht auf die einzelnen Details eingehen, aber das ist alleine der Hintergrund, dass der Staat überhaupt Futter findet. Würde das nicht so sein, würde alles, was er dem einen wegnimmt, oder alles, was er einem gibt, müsse er dem anders wegnehmen. In dem System, in dem wir in den letzten Jahrzehnten gelebt haben, die ganze Welt im Prinzip, geht es so, dass der Staat mehr ausgibt, als er einnimmt und damit eine laufende, ja, man kann sagen, Korruption gegenüber dem Wahlvolk begeht. Nur deswegen kann das so passiert sein wie in den letzten Jahrzehnten. Jetzt erleben wir aber gerade, dass selbst das nicht mehr funktioniert und dass er jetzt im Prinzip den Bürger direkt in die Taschen greifen muss. Darüber reden wir jetzt gerade, ne, mit Vermögensabgabe und so weiter. Aber in den letzten Jahren war es ja mehrheitlich nicht so. Und da haben wir höchstens über die Inflation haben wir ein bisschen was abgezwackt bekommen und die Steuern waren, ich sage jetzt mal, vergleichsweise human im Vergleich zu dem, was uns jetzt wahrscheinlich in der Zukunft droht. Also ich glaube, die Ursache des ganzen Problems ist das falsche Geldsystem und da müssen wir natürlich weit zurückgehen, wann das installiert worden ist. Ja.
Wir kommen da zwangsläufig auf dieses Gebilde, was hier über den ganzen Staaten thront, nämlich dieses Gebilde EU. Es ist ja erstaunlich, dass von den einzelnen Staaten eher weniger von einem Vermögensregister die Rede ist, sondern von der EU. Welche Rolle spielt denn, Herr Krall, das Konstrukt EU? Das nimmt der Dampf unmittelbar von den nationalen Regierungen und hebt das auf eine höhere Sphäre, die weniger angreifbar ist.
Ja, das ist sowas wie unser neuer oberster Sowjet. Ja, das ist... Man hat sie auch die EUDSSR genannt, ja. Das ist ein vielschichtiges Problem und zwar einerseits deswegen, weil in der EU eine Beamtenklasse sich herangebildet hat mit dem Willen zur Macht, der nicht demokratisch legitimierten Macht und weil auf der anderen Seite in den einzelnen Ländern, insbesondere in Berlin, ja, eine Politikerklasse da ist, die alles, was natürlich den Staat vergrößert, mehr Abgaben und Gängelei. Und das finden die alle toll, weil die glauben, die sind im Machbarkeitswahn, in der Hybris der Planwirtschaft sind die gefangen. Die glauben tatsächlich, sie wären schlauer als der Markt. Ja, aber da der Markt in Deutschland zum Beispiel aus 80 Millionen Menschen besteht, muss ein Politiker, der sagt, ich weiß es besser als der Markt, schlauer sein als die 80 Millionen. Dass das nicht aufgehen kann, ist, glaube ich, schon von der Arithmetik her klar. Wenn wir dann noch die Negativauslese der Politik bedenken, dann wird es ganz schlimm, ja, dann wird es ganz eng. Aber diese beiden Motivationen, die spielen Ping-Pong miteinander. Nämlich auf der EU-Ebene haben wir also diesen Willen zur Macht und der Ausdehnung der eigenen Fähigkeiten und der Macht. Und dazu gehört natürlich ultimativ auch die Einrichtung eines auf sich selbst zugeschnittenen Abgabensystems. Und auf der nationalen Politikerseite gibt es die Leute, die sagen, super, das wollten wir schon immer, jetzt müssen wir es noch nicht mal mehr begründen, die EU war's. Ja? Dass wir auf der EU-Seite null demokratische Legitimation haben, und zwar 0,0 gar nichts. Ja? Das ist den meisten Leuten nicht klar. Wir haben ja ein EU-Parlament, die Leute denken wirklich, das sei ein Parlament. Ja? Das ist vielleicht, wenn man es mal genau nimmt, sowas wie ein Apartheidsparlament, ja? Bei dem in jedem Land das Gewicht der Stimmen der einzelnen Bürger zur Wahl von Abgeordneten unterschiedlich ist. Ne? Also am schlechtesten sind die Deutschen dran. Ne? Am besten sind die Luxemburger, die Zyprioten und die Malteser dran. Ne? Also die haben das höchste Stimmengewicht, ein Vielfaches an Stimmengewicht, was ein deutscher Wähler hat. Das heißt also, wer da, das ist so wie in Südafrika, da haben auch die Weißen und die Schwarzen unterschiedliche Stimmengewichte gehabt und es hat dann dazu geführt, dass die Mehrheit nicht mehr regiert hat. Das ist ein Apartheidswahlrecht, sonst gar nichts. Man kann natürlich sagen, die großen Länder müssen irgendwie eingehegt werden in ihrer Macht und die kleinen sollen da mehr kriegen. Aber für sowas haben die Staatstheoretiker schon lange was Besseres erfunden, nämlich ein Zweikammersystem, Zweikammerparlament, so wie die Senat und Kongress in Amerika, wie Bundesrat und Bundestag in Deutschland. Sowas kriegt man gemanagt. Wenn man beide Dinge in eine Kammer packen will, dann wird es nur ein Apartheidsparlament. Es hat keine demokratische Legitimation. Und dass die Kommission, die dann von diesem ohne demokratische Legitimation gewählten Parlament auch wieder dann gewählt werden muss, mehr davon hätte, das kann ich nicht erkennen. Mal abgesehen davon, dass man ja noch nicht mal das Rudiment an Wählerwillen zugelassen hat, das sich bei der letzten Wahl da ergeben hat und dann jemand ganz anderen da an die Spitze gesetzt hat. Ja, man braucht halt einen gewissen, also ein bisschen Erfahrung mit Korruption muss man schon haben, wenn man den Job haben möchte. Ne? Das ist also, und sonst geht das nicht. Ja, man muss wissen, wie man eine SMS löscht und all diese Dinge, das muss man alles drauf haben. Ja, und wenn der das nicht konnte, dann wurde der es natürlich nicht. Ja, und ich denke mal, das ist der politökonomische Mechanismus.
Sehen Sie das auch so, Herr Israel?
Ja, ich wollte jetzt nochmal zu der Frage was sagen. Also warum auf EU-Ebene? Das hat natürlich mit dem Phänomen der Steuerflucht zu tun. Ja, wenn Sie in einem einzelnen Land eine Vermögenssteuer erheben, kann man jetzt zum Beispiel Frankreich nehmen, die haben eine Vermögenssteuer, die wurde unter François Hollande auch nochmal angezogen, dann hat man mit dem Problem zu kämpfen, dass die Reichen und Vermögenden, die man eigentlich ja besteuern möchte, weggehen. Und deswegen macht das natürlich aus Staatssicht mehr Sinn, das auf EU-Ebene einheitlich zu organisieren, das Ganze, um das Problem eben nicht zu haben, dass so Leute wie Gérard Depardieu dann einfach das Land verlassen. Und noch besser wäre natürlich auf globaler Ebene. Dann gibt es überhaupt keine Steuerflucht mehr.
Ist das realistisch, dass man, ich weiß nicht, 170 Staaten dazu kriegt, ein gemeinsames Steuersystem und ein gemeinsames Überwachungssystem zu haben? Oder ist das arg futuristisch?
Das halte ich für unrealistisch.
Würde ich jetzt noch mal anfügen wollen, dass was die Corona-Regeln anbelangt hat, da hat man fast, ich glaube, es sind eher knapp 200 Länder weltweit, da hat man fast alle Länder, ich glaube, bis auf 5 oder so weit gehabt, dass sie sich diesen wahnsinnigen Regelungen angeschlossen haben. Also man muss vielleicht nur die richtige Finte drauf haben oder den richtigen Druck ausüben, dann wird es vielleicht doch funktionieren. Also das ist meine Befürchtung.
Zumal in den paar Ländern, wo das nicht der Fall war, die Präsidialsterblichkeit enorm angezogen ist.
Herr Flehr, Sie beobachten ja als Journalist seit langem diese Szene. Es ist erstaunlicher, dass sehr wenig von der Vermögensabgabe hier die Rede ist. In den Zeitungen hat man vor 2 Jahren mal, kam mal ein kleiner Aufschwung an Berichten darüber, was geplant ist, aber es ist verschwunden. Vor ein paar Tagen hat sich das EU-Parlament in Straßburg gerade damit befasst, aber was dabei rausgekommen ist, das wurde hier nicht reportiert. Worin sehen Sie da die Ursache?
Also ich bin ja Journalist und ich muss sagen, meine Branche versagt komplett. Die wirklich wichtigen Dinge lesen Sie nicht. Sie müssten in der Zeitung auf Seite 25 nachschauen und da eine kleine Notiz, da finden Sie es dann schon. Das heißt, die Journalisten sind ja auch schon schlau, insofern, die schreiben es schon rein, aber nicht so, dass sie es mitkriegen. Und egal welches Thema wir jetzt nehmen, ob wir die Vermögensabgabe, ob wir das ganze Corona-Thema, wo wir 2,5 Jahre gequält worden sind, ob wir Russiagate in Amerika hatten, da wurde 2 Jahre lang auf einen Präsidenten eingedroschen und dann kam raus, war doch keine Beziehung zwischen Trump und den Russen und dann war plötzlich Ruhe. Das heißt, die haben uns 2 Jahre lang unsere Zeit gestohlen mit irgendwelchen Unfugsmeldungen und so passiert das eigentlich regelmäßig. Das heißt, wir werden zugemüllt mit Fake News auf der einen Seite und die wirklich wichtigen Dinge, wie jetzt hier, was wir hier die Vermögensabgabe oder Vermögensregister haben, kriegen wir nichts davon mit. Da muss man sich natürlich fragen, was macht die Presse eigentlich? Also oder in wessen Auftrag arbeitet die? Und wenn ich dann sehe, dass die Chefredakteure und die Chefs von irgendwelchen Medienkonzernen, wo es ja gar nicht mehr so viele gibt weltweit, dass die halt auch auf diesen Clubs mit dabei sind, in Davos oder Bilderberg oder sonst irgendwas. Also da muss ich schon irgendwie das Gefühl haben, dass Politik und Medien und Industrie verflochten sind. Und ich kann nur sagen, ich habe einen, der also sehr mainstreamig unterwegs ist, ein Bekannter von mir, der hat sich jüngst lustig gemacht darüber, dass Tucker Carlson, das ist dieser sehr prominente amerikanische Moderator, der jetzt rausgeschmissen worden ist von seinem Sender Fox News, er hat sich darüber lustig gemacht, dass der ja eigentlich immer ein Wort für Trump eingelegt hat, obwohl er ihn, das kam jetzt raus, ziemlich unsympathisch fand. Und dass der ein Volldepp ist, dass der sowas macht. Und dann habe ich mir gedacht, holla, das ist ja mal ein Journalist. Der nimmt seine eigene Sympathie oder Antipathie zurück und versucht einfach mal journalistisch rauszurecherchieren. Und das verstehen die Leute schon gar nicht mehr. Die Menschheit ist natürlich aufgrund dieser miserablen Journalisten, die wir haben, völlig gehirngewaschen, würde ich mal sagen, gerade in dieser Richtung. Und insofern würde ich sagen, komplett Versagen der Presse. Es gibt nur ganz wenige, wo ich meinen Hut ziehen würde. Hajo Friedrichs war einer, der hat gesagt, ein Journalist darf sich auf keinen Fall mit einer Sache gemein machen. Er muss immer die Neutralität wahren, er muss sich immer einen Schritt zurücknehmen, und das kann ich ja heute überhaupt nicht mehr feststellen. Zumindest in den großen Medien nicht, zumindest nicht im Fernsehen, öffentlich-rechtliche und so weiter.
Wir haben ja gesehen, wie in der Corona-Pandemie die Chefredakteure bei der damaligen Kanzlerin Merkel antanzten zu internen Runden, über die nicht viel bekannt wurde, aber wo ganz offensichtlich ja dann Direktiven empfangen worden ist. Das muss Ihnen doch die Schweißperlen auf die Stirn treiben. Wie sehen Sie das?
Ja, hat es getan. Also kann ich gar nicht mehr sehr viel mehr dazu sagen. Das war ein abgekartetes Spiel, das hat einfach mit Journalismus nichts mehr zu tun. Also es gab ja früher mal den Satz, der Journalismus sollte die vierte Gewalt im Staate sein. Davon sehen wir nichts mehr. Es gibt noch Journalisten, die wirklich eine Journalistenehre haben, aber die kriegen sie wieder, da liegen vielleicht jetzt da draußen ein paar Hefte davon rum, das mag sein, aber jetzt rein vom Gewicht her in der ganzen Szene macht das 2-3% vielleicht aus, mehr ist es nicht. Das heißt, die breite Masse an Medienstrom und Mediennachrichten ist das, was auf Linie gebracht worden ist. Und das, da gehört das, die damalige Corona-Sitzungen und so mit der Merkelin gehört damit dazu.
Herr Krall, welche Funktionen nehmen denn Medien in einem solchen System hier ein?
Ja, also das mit der vierten Gewalt, das ist ein wichtiger Hinweis, weil natürlich ohne eine funktionierende Medienlandschaft, die Leute informiert, statt sie zu erziehen, kann eine Demokratie gar nicht funktionieren. Eine Demokratie setzt nämlich voraus, dass die Bürger eine informierte Wahl treffen können. Wenn sie nicht mehr korrekt informiert werden, dann läuft es halt nicht. Ja, und man kann natürlich jetzt sagen, Berufsbilder entwickeln sich weiter, das gilt auch für die Prostitution, Entschuldigung, den Journalismus. Aber im Grunde genommen ist das, die schreiben alle Aufsätze und Thema verfehlt, setzen sechs. Ja, und was man da so erlebt, ist ein eigentlich Manipulationsjournalismus. Das sieht man also, und eine Gleichschaltung. Ja, ich habe mal in einem Buch eines Historikers über das Dritte Reich einen Abschnitt gelesen, wo es darum ging, wie das damalige Propagandaministerium von Goebbels dafür gesorgt hat, dass alle gleichgeschaltet waren. Die haben da nicht die Gestapo in die Redaktionsstuben geschickt. So ging das nicht, sondern da gab es sanfte Hinweise, ja, so wollen wir das haben. Und alle waren in vorauseilendem Gehorsam genau da, wo man sie haben wollte. Und das hat sich in der Mechanik auch nicht geändert. Ja. Der Journalist, den wir mal in den 60er, 70er, 80er Jahren hatten, als zum Beispiel der Spiegel noch zu Recht, wie ich finde, damals zu Recht sich als Sturmgeschütz der Demokratie bezeichnet hat, weil der nämlich ständig auf der Suche war, wo er die Politiker auf die Finger klopfen konnte. Ja, das war die Aufgabe. Investigativer Journalismus, den Politikern, den Mächtigen auf die Finger zu klopfen. Ja, ich müsste nicht auf Reißzwecke umschulen, wenn die ihre Arbeit noch machen würden. Ja, das findet einfach nicht mehr statt. Aber die Demokratie braucht genau das. Sonst gibt es keine vierte Gewalt. Und ich glaube, was wir an der Stelle brauchen, ist, wir brauchen wahrscheinlich sowas wie ein Medienkartellamt. Ja, also, oder wir müssten eigentlich das, was das Kartellamt tut, auf Medien anwenden. Und zwar, indem man sagt, okay, also öffentlich-rechtliche Medien sind sowieso schlecht, die gehören eh weg, die gehören meines Erachtens dicht gemacht. Ja? Und zwar deswegen, weil das Staatsmedien sind, die braucht kein Mensch. Thomas Jefferson hat mal den schönen Satz gesagt, nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt, die Wahrheit kann von alleine aufrecht stehen. Und was das andere Medienthema angeht, ja, also wenn man die Öffentlich-Rechtlichen privatisieren würde, aber so radikal, so richtig zerschlagen in kleine Einheiten privatisieren und alles, was zu groß ist, von der Monopolaufsicht auch zerlegen lassen. Solange bis nur noch kleine Einheiten da sind, dann stellt sich Wettbewerb ein und Wettbewerb wird dafür sorgen, dass der Informationsfluss durch den Journalismus wiederhergestellt wird. Und ich glaube nicht, dass es da draußen keine Journalisten mehr gibt, die das nicht könnten. Weil also so für so voll verblödet halte ich die nicht. Ich glaube, die haben einfach keine Anreize. Ja, genau wie der Politik. Die Politik, die geht her und betrachtet zum Beispiel die Ökonomie als Wissenschaft der Töpfe. Deswegen glauben sie, wenn sie jetzt nochmal so richtig in die Vollen greifen und uns alle enteignen, dass dann die großen Töpfe gefüllt werden und dass dann alles gut wird. Dass diese Töpfe schneller wieder leer sind, als man sie füllen kann. Das ist denen, die fürchten es, aber es ist ihnen nicht so wirklich klar. Und sie wollen es auch gar nicht wissen. Und im Journalismus ist es genauso. Ja? Wenn die Anreize falsch gesetzt werden, ja, dann kann es nicht funktionieren. Also müssen wir die Anreize neu setzen. Aber in einem monopolisierten System setzen sich die Anreize nicht von alleine neu, weil der Markt nicht mehr wirken kann. Wir müssen dem Markt wieder zu seinem Recht verhelfen und den Markt, dem helfen wir am besten dadurch zu seinem Recht, indem wir den Staat daraus zurückbringen. So Zwangsabgaben und sowas, das braucht man dafür alles nicht. Und indem wir kleinere Einheiten schaffen. Und wenn erstmal der Staat ordentlich daraus zurückgedrängt worden ist, dann ergeben sich die kleineren Einheiten von fast ganz alleine, weil dann haben auch kleinere Startups und kleinere innovative journalistische Unternehmungen einen viel schnelleren Antritt am Markt und kommen viel schneller an die Bürger dran.
Herr Flierl, was sagen Sie als Journalist dazu?
Ja, der erste Punkt ist mir jetzt gerade entfallen, weil ich dem Herrn Krall so eifrig gelauscht habe. Der zweite Punkt ist an einem aktuellen Beispiel, der jetzt überhaupt nichts mit unserem Thema zu tun hat, aber den jeder schnell nachvollziehen kann, und zwar, das war die Sprengung der Pipelines. Da gab es ja, da kann ja jeder seine Meinung haben, aber da gab es vor kurzem diesen Seymour Hersh, der hat einen Artikel geschrieben, sehr ausführlich, und hat im Prinzip gesagt, die Amerikaner waren es und die Norweger und so weiter. Der Spiegel hatte damals eine große Titelgeschichte. Ich habe mir die wirklich reingetan. Es war heftig, 9 Seiten. Im Endeffekt ging es die ganze Zeit darum, der Russe war es. Die Amerikaner hatten mal kurz vorher angedeutet, sie würden die Pipeline sprengen, wenn Russland in Ukraine einmischt. Aber der Russe war es. Also so ging der Artikel. Und danach kein Wort mehr über diese Geschichte. Aber der Seymour Hersh wurde überhaupt nicht aufgegriffen, der wurde totgeschwiegen von Spiegel und vielen anderen Mainstream-Medien hier auch. Dann kam die ganz, ganz, ganz abstruse Geschichte mit dieser Hochseejacht, vielleicht haben Sie das mitbekommen, da haben Sie dann alle wieder drüber geschrieben, wo ich mir sage, aha, man kann daraus, also ich habe immer so dieses Bild, man darf heutzutage bei den Medien nicht mehr anschauen, was sie mir erzählen, sondern was sie mir nicht erzählen. Und das heißt, aus dieser Gemengelage kann ich feststellen, erstens mal, die Agenda heißt, der Russe war es, immer, egal was passiert. Und zweitens, wenn wir ablenken können von den eigentlichen Tätern, dann erstens mal die eigentlichen Täter, ich weiß nicht, ob es die Amerikaner waren, aber die eigentlichen Täter, wenn da einer was erwähnt, das schweigen wir mal lieber tot, ja? Also der Russe war es, dann totschweigen, was das Eigentliche anbelangt, und dann noch eine Nebelkerze zünden, das war die pro-ukrainische Hochseejacht. Also ungefähr so geht Medien. Und das können Sie jetzt auf jedes Thema sonst übertragen. Und deswegen findet Vermögensabgabe und Vermögensregister in den Medien nicht statt. Das ist eins von diesen totgeschwiegen. Da können Sie mal davon ausgehen, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist.
Mit dem Vermögensregister wäre das nicht passiert, weil dann hätte ja die Hochseejacht registriert werden müssen.
Haben wir gerade vorhin festgestellt, dass Yachten ausgenommen werden.
Ja, größere Yachten.
Dazu ein Punkt, also Yachten stehen ganz explizit in dem Gesetzesentwurf mit drin. Also nicht in Yachten investieren, vielleicht Flugzeuge, aber Yachten stehen wirklich mit drin.
Also
nur noch nicht der finale Entwurf.
Also nur in Luxusjachten. Ne? Welchen Grund hat dies möglicherweise Ihrer Auffassung nach, Herr Israel? Weil das ist ja eine augenfällige Unterscheidung. Und die hat
welchen,
ja, ist ja nicht
Grund
zufällig.
Hat das, dass da jetzt Yachten mit drinstehen? Naja, vielleicht ganz primitiv, ne? Yachten verbindet man mit Superreichen und dann hat man das Gefühl, ah ja, denen soll es an den Kragen gehen. Ich denke mal, das könnte so eine Motivation sein, ne? Warum schreibt man das sonst da rein?
Ich wollte nochmal zurückkommen. Sie hatten vorhin gesagt, oder im Beisatz, Halbsatz erwähnt, es ist schwer, sich dagegen zu wehren, also gegen das immer ausuferndere Steuersystem. Aber wie stoppt man das? Was bietet da die Volkswirtschaft für Möglichkeiten, für Gedanken, Ideen an? Oder bietet sie überhaupt welche an?
Also das ist in der Tat viel komplizierter als das Problem mit den Medien. Also bei den Medien kann man ja einfach abschalten. Ja? Bei den Steuern, ja, da ist man dem eigentlich hilflos ausgesetzt. Der Einzelne kann da ganz wenig machen. Das, was man machen kann, gesellschaftliches Diskutieren, Argumente verbreiten und so weiter, da lege ich meine Hoffnung rein, dass das irgendwie eine Wirkung hat oder zumindest die Sachen weniger schlimm macht, als sie sonst wäre. Ich wollte wirklich zu dieser Journalismusdebatte noch sagen, ganz so, also ich sehe schon das Problem, ne, dass es schlechte Qualität in den Leitmedien gibt und so weiter. Aber die Lösung, wie gesagt, ist ganz einfach. Man konsumiert sie nicht mehr. Und das machen ja auch ganz viele Leute. Ja, also die Leserzahlen gehen runter. Und es gibt ja auch aufgrund von technologischen Entwicklungen, Internet und so weiter, natürlich die Möglichkeiten, Alternativen anzubieten. Ja, und das wird ja auch rege in Anspruch genommen. Also es gibt Leute, die anbieten, es gibt Leute, die nachfragen. Das sehe ich also durchaus etwas optimistischer. Und außerdem, insbesondere wenn man auf die Generation schaut und das Verhalten, also ich habe noch nie ein Fernsehgerät besessen in meinem Leben und ich schaue kein öffentlich-rechtliches Fernsehen. Ich weiß nicht, was da läuft. Und mir geht's super damit. Das passiert mir also allerhöchstens mal, wenn ich bei meiner Großmutter bin, dass ich noch irgendwie Tagesschau oder so sehe. Ja, und auch noch in meiner Elterngeneration sicherlich noch viel verbreiteter dieser Glaube und das Vertrauen in die Leitmedien. Aber bei den Jüngeren erscheint mir das nicht mehr so verbreitet zu sein.
Sie wirken ja auch ganz entspannt, weil Sie keine Medien anschauen. Sie leben in Frankreich, in Angers. Können Sie, mich interessiert mal ein Blick kurz über die Grenze. Wird und wenn ja, wie in französischen Medien das diskutiert, EU-Vermögensabgabe, Vermögensrichtlinie, und wird das als Anschlag auf die Freiheit des Bürgers dort verstanden oder ist es hier nur in Deutschland so?
Also in Frankreich gibt es gerade im Wesentlichen ein einziges Thema und das ist die Rentenreform. Dafür gehen die Leute auf die Straße und wenn man denen jetzt sagt, wir planen Vermögensregister, um die Reichen zu besteuern, dann wären die wahrscheinlich alle dafür. Also da würde es wenig Widerstand geben. Ja, das ist gerade das beherrschende Thema. Das französische Volk fühlt sich, und ich würde sagen auch nicht zu Unrecht, hintergangen von der Regierung, dass man da jetzt eine Rentenreform macht, wo der einfache Bürger sozusagen einen Nachteil hat. Also ich glaube, aus volkswirtschaftlicher Sicht ist es wahnsinnig, das Rentenalter nicht zu erhöhen. Ja, das muss gemacht werden, aber die französische Regierung macht das also selten ungeschickt. Ja. Da ist auch nichts von Führung im eigentlichen Sinne zu sehen. Also sie gehen nicht mit gutem Beispiel voran. Der französische Beamtenstaat, der wird nicht betroffen sein von der Rentenreform. Ja, das müsste aber natürlich der Fall sein, dass auch bei den Beamten was sich verändert.
Das ist ja ein praktisches Beispiel von dem, was wir gerade geredet haben. Wie wehrt man sich? Wie wehrt sich der Einzelne? Wie wehrt sich gegen Ansinnen des Staates?
Also in Frankreich geht man auf die Straße und protestiert, demonstriert, tanzt zu lauter Technomusik und glaubt, dass sich was verbessert. Oder man hört auf zu arbeiten und ich glaube, das wird nur begrenzt die Situation verbessern in Frankreich. Was ich auch noch sagen wollte, ich hatte es vorhin schon angesprochen, in Frankreich gibt es eine Vermögenssteuer und die ist nach wie vor, fällt die an, wird angewendet und ich glaube, am Beispiel Frankreich kann man wirklich diesen Zusammenhang ganz gut beobachten, auf den ich vorhin hindeutete, dass sich das nämlich letztlich auf die breite arbeitende Bevölkerung negativ ausschlägt. Das Lohnniveau in Frankreich ist erschreckend gering. Wenn Sie sich angucken, was das durchschnittliche Lohnniveau dort ist, Sie können sich als Alleinverdiener kaum noch in den größeren Städten eine Wohnung leisten, geschweige denn eine Familie ernähren. Ja, also es ist wirklich, wirklich erschreckend. Es ist noch schlimmer als in Deutschland. Und in Deutschland sind wir ja auch auf demselben Weg. Ja.
Ganz kurz noch am Schluss. Welche Prognose geben Sie dann den Auseinandersetzungen in Frankreich?
Ja, ist schwer zu sagen. Welche Prognose gebe ich denn? Ich denke, man wird irgendwie einen faulen Kompromiss finden müssen. Man wird aber niemanden zufriedenstellen. Die Situation ist so, dass eigentlich es unmöglich ist, allen gerecht zu werden. Also es müssen Einschnitte hingenommen werden. Die Frage ist lediglich, wie sich das verteilt. Und die französische Bevölkerung ist recht renitent. Ja, die werden dann einfach wirklich protestieren, solange sie können. Und dann wird sich zeigen, wer den längeren Atem hat.
Markus Krall, als Beispiel für, wie wehrt sich der Einzelne oder wie wehren sich Bevölkerung gegen den Staat, was könnte hier in Deutschland passieren? Was könnte hier gegen das immer weitere Einschränken der Freiheit und die voranschreitende Schnüffelei des Staates passieren?
Ja gut, ich meine, es wird ja oft nach Frankreich geschaut und gesagt, ja, die Franzosen, die sind nicht so schlafschaffen wie die Deutschen und die machen, die gehen auf die Straße und sollten wir in Deutschland auch tun. Das Problem in Frankreich ist, dass die Franzosen, die haben das zu viel an Revolutionärtum, was die Deutschen zu wenig haben. Also es gibt irgendwo wahrscheinlich einen gesunden Mittelweg, den man sich mal vorstellen könnte. Das zweite Problem ist, dass die Franzosen meistens für die falschen Dinge auf die Straßen gehen, nämlich mehr Sozialismus statt weniger, ohne zu ahnen, dass der Sozialismus sie eigentlich so arm gemacht hat, wie sie geworden sind. Also diese Problembeschreibung, die gilt für uns zwar auch, die gilt für ganz Europa, aber die gilt für Frankreich noch länger als für uns, weil die Franzosen, die hatten schon eine schlechte Währung, bevor der Euro gekommen ist. Und es ist am Ende die Geldordnung, die die Leute enteignet. Es gibt eine wunderbare Webseite, die kann ich jedem empfehlen, die heißt wtfhappenedin1971.com. Also WTF steht für what the whatever. WTFhappenedin1971.com. Und da gibt's Statistiken, wie sich die amerikanische Wirtschaft entwickelt hat, seit man den Goldstandard 1971 am 15. August abgeschafft hat. Durch Richard Nixon hat es verbrochen. Und da kann man sehen an diesen Statistiken, dass zwischen der Neuetablierung des Goldstandards 1947 im Zuge von Bretton Woods und dem Ende des Goldstandards 1971 hat sich das amerikanische Bruttosozialprodukt nicht ganz verdoppelt. Und die Einkommen der Arbeitnehmer und der breiten Bevölkerung insgesamt haben sich auch knapp verdoppelt. Und dann wurde der Goldstandard abgeschafft. Seitdem hat sich das reale Bruttosozialprodukt nochmal verdreifacht in diesen 50 Jahren. Aber die Einkommen der Arbeitnehmer sind um 10% gefallen. Also 2/3 des Bruttosozialprodukts werden offensichtlich umverteilt seitdem. Ja? Und wohin geht es? Das geht in den Finanzialismus, wie es der Kollege Meyer immer so schön beschrieben hat. Das geht in den Spekulationskreislauf. Das geht von den unteren 99,9% an die oberen 0,01%. So läuft die Umverteilung. Wir könnten alle 3- bis 4-mal so wohlhabend sein, wenn es dieses System der stillen Enteignung durch die Geldpolitik nicht gäbe. Und die Wahrheit ist eigentlich noch schlimmer, denn wenn wir ein richtiges Geld hätten und nicht diese Zettelwirtschaft, ja, diese Zellulose, diese bedruckten Zellulosezettelchen, wenn wir das hätten, dann hätte sich nämlich das Bruttosozialprodukt in den 50 Jahren nicht verdreifacht, sondern wahrscheinlich verfünffacht. Wir könnten 5-mal so wohlhabend sein, wenn dieser Raubzug nicht stattfinden würde. Und die wichtigste Aufklärungsarbeit des 21. Jahrhunderts in meinen Augen, und die wird noch Jahrzehnte in Anspruch nehmen wahrscheinlich, ist, den Menschen klarzumachen, dass Fiat-Geld, künstliches Geld, Papiergeld sie beraubt und dass das auch der einzige Zweck ist, warum es existiert. Es ist der einzige Zweck und alles darum sind Lügen. Und wenn man sich mal drüber im Klaren ist, unter welchen Umständen wurde denn dieses Papiergeld eingeführt und der Goldstandard abgeschafft, so waren es immer Dinge, wo man die Menschen berauben musste. Am ersten Tag des Ersten Weltkrieges, Abschaffung des Goldstandards, weil man wusste, man kann diesen Krieg niemals finanzieren, der wäre nach 3 Wochen zu Ende. Nur der Papiergeldstandard war in der Lage, die Völker so auszubringen wie ein nasses Handtuch, bis nichts mehr da war. Ein Goldstandard hätte das gar nicht ermöglicht. 1971, Vietnamkrieg, wieder das Gleiche, das allerdings noch kombiniert mit einem überehrgeizigen Raumfahrtprogramm und einem überehrgeizigen Sozialprogramm. Alles auf einmal ging natürlich nicht, also musste der Goldstandard weg. Das Ergebnis, ein Desaster. Und bis 1999 hatten wir in Europa wenigstens noch Währungswettbewerb. Da gab es noch das, was François Mitterrand als die deutsche Atombombe bezeichnet hat, nämlich die D-Mark. Die hat noch für eine gewisse Disziplinierung gesorgt, aber als die weg war, war es damit auch vorbei. Dieses System ist die Wurzel der Beraubung der arbeitenden Menschen, egal ob Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, egal ob Fließbandarbeiter, Taxifahrer oder Kleinunternehmer, Mittelstandsunternehmer, ganz wurscht, dieses System beraubt. Und deswegen muss es weg.
Herr Israel, bitte.
Ja, ich wollte hier kurz ansetzen. Ich kann das nicht so inbrünstig rüberbringen wie Herr Krall, aber das ist schon
Übung.
Das ist schon richtig. Und insbesondere der Hinweis auf die Umverteilung von unten nach oben ist völlig richtig, dass das Fiat-Geldsystem hat für eine größere Vermögensungleichheit gesorgt. Über genau diesen Umverteilungsmechanismus höhere Vermögenspreisinflation, die Vermögenswerte in die Höhe schießen lässt. Das kommt allen entgegen, die viel Vermögen besitzen, Immobilien, Aktien und so weiter. Und wenn man sich das vor Augen hält, ja, dann kann man ein gewisses Verständnis entwickeln für die Leute, die jetzt sagen, ja, wir wollen eine Vermögenssteuer, weil irgendwas in dem System läuft ja wohl nicht ganz richtig. Das ist doch ungerecht. Ja, die Reichen werden reicher nicht, weil sie Güter anbieten, die wir alle haben wollen und was Tolles produzieren, sondern aufgrund von Inflation. Und insofern, wenn das sozusagen der Instinkt dahinter ist, vielleicht nicht so bewusst, aber da muss man dafür ein gewisses Verständnis haben, dass Leute sagen, ja, jetzt wollen wir aber, dass die da oben auch wieder was zurückgeben.
Herr Flierle.
Ich würde noch gerne mal eine psychologische oder massenpsychologische Komponente reinbringen, denn dieses falsche Geldsystem, was wir jetzt ja schon angeschnitten haben, ist das eine. Und das heißt, wir werden über die Zeit, über die Jahrzehnte hinweg beraubt, entreichert, kann man sagen. Und es wird ein Umverteilungsprozess statt. Alles, was hier genannt worden ist. Aber dieses Geld macht auch was im Kopf. Das heißt, es macht die Menschen matschig, sage ich mal. Es macht sie unbewusst, es macht sie unsozial und es macht sie, ja, es fokussiert sie auf die falschen Dinge. Und dann fallen sie eigentlich auch gerne mal auf solche Medien rein, über die ich gerade vorhin beschrieben habe. Das würde in einer Gesellschaft, die bewusst ist oder aus bewussten Individuen besteht, eigentlich gar nicht so passieren. Das würden sich die Journalisten da gar nicht trauen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Es ist nicht, dass das von einem zum nächsten Jahr so passiert, sondern es ist ein schleichender Prozess. Dieses falsche Geldsystem haben wir seit 100 Jahren, wenn man so will. Das heißt, man ersetzt uns, wie jetzt diese abstruse Hochseejacht-Geschichte, man kann uns das vorsetzen und zumindest 60-70% der Bevölkerung gehen da irgendwie mit. Also nicht hier jetzt, sie nicht, das ist klar, aber das muss man erstmal hinbringen und das ist nur eine permanente Propaganda und Gehirnwäsche, die über viele Jahrzehnte stattgefunden hat. Und ich persönlich glaube, dass das mit diesem Geldsystem zu tun hat. Hätten wir echtes, wirkliches Sound Money, wie der Amerikaner sagt, dann würde das nicht passiert sein.
Welche Rolle spielt denn die Inflation dabei?
Die Inflation ist die Wirkung dieses falschen Geldsystems, das heißt, es wird... Ja, es ist zwischen, dieses Geld ist eine reine Fiktion. Das heißt, ich muss permanent lustig die Inflation abziehen. Ich werde entreichert und ich verliere auch sozusagen den Bezug zum Geld, weil ich ja eigentlich gar nicht mehr genau weiß, was Sache ist. Ich kenne ja sozusagen die neue Inflation nicht. Ich weiß gar nicht, was der neue richtige Preis ist. Und das ist eine permanente Hinterslichtführung, diese Inflation. Und sie findet statt, auch wenn man uns erzählt, man hat ja in den letzten 10, 15 Jahren uns in Europa zumindest erzählt, wir haben ja gar keine Inflation. Das stimmt natürlich nicht. Sie hat nur woanders stattgefunden, als wir die ganze Zeit hinschauen. Auch da wieder die Irreführung über falsche Preisindizes und so weiter und so fort. Oder über, was weiß ich, wenn der Joghurt eine riesen Eindellung unten hat, dann ist das auch eine Inflation. Aber man sieht es halt nicht auf den ersten Blick. Das findet permanent an verschiedensten Stellen statt. Und der Mensch an sich wird halt über die Medien so Meschugge gemacht, dass er auf die wirklich wichtigen Dinge nicht hinschaut.
Herr Israel, sehen Sie das als Volkswirt genauso?
Ja, ich sehe das genauso. Ich beschäftige mich auch viel mit Inflation und der Messung von Inflation und dem Problem, die man da hat beim HVPI, dem Harmonisierten Verbraucherpreisindex. Und es ist genau, wie Herr Flöhr sagt, Inflation hat nicht nur seit 2 Jahren stattgefunden im hohen Maße, sondern vorher eben auch vor allem auf den Vermögensmärkten, bei Immobilien, bei Aktien. Man kann auch argumentieren, dass es sowas wie überproportionale Inflation bei öffentlichen Gütern gegeben hat, denn die Einnahmen des Staates, die sind auch seit Einführung des Euros überproportional zur Verbraucherpreisinflation gestiegen. Das heißt, der Preis, den der Steuerzahler bezahlt dafür, dass öffentliche Güter vom Staat bereitgestellt werden, ist gestiegen. Ob die Qualität gestiegen ist, kann man hinterfragen. Und also nochmal zu dem Thema, was spielt die Inflation für eine Rolle bei der Umverteilung? Ja, also Inflation im klassischen Sinne ist erstmal die Ausweitung der Geldmenge. Und das ist natürlich möglich im ganz großen Stil, wenn man ein Fiat-Geldsystem hat. Und wenn die Geldmenge ausgeweitet wird, muss man immer schauen, okay, wo kommt jetzt das neue Geld in die Wirtschaft, wer bekommt es zuerst und dementsprechend sind die Umverteilungswirkungen. Ja, die es zuerst bekommen, da wo die Preise, die Verkaufspreise zuerst steigen, da gewinnen die Akteure und dort, wo das Geld am Ende ankommt oder überhaupt nicht, da haben wir die Verlierer. Und das sind, für Deutschland haben wir es ganz gut untersucht, also vor allem normale Arbeitnehmer, der durchschnittliche Arbeitnehmer in Deutschland, der Lohn ist im Grunde nicht gestiegen, selbst wenn Sie den HVPI nehmen, die offizielle Inflation seit Einführung des Euros. Ja, im Median auf jeden Fall nicht, ist relativ stabil geblieben. Und sobald Sie ein bisschen über den Tellerrand schauen und die Vermögenspreise mit einbeziehen, kann man darüber streiten, wie man es genau gewichten sollte, sind die Reallöhne gesunken in Deutschland.
Seit wann ist diese Entwicklung so? Können Sie das einigermaßen eingrenzen?
Also wir haben es untersucht seit Einführung des Euros, also seit 99. Da wurde der Euro als Rechenwährung eingeführt, 2001 damals Bargeld.
Markus Krall, ist Inflation der gerissenste Hebel zur Enteignung?
Ja, es ist ja eine Matrix, durch die wir uns bewegen. Es ist eine Scheinwelt, die uns vorgegaukelt wird. Und diese Scheinwelt, und da bin ich auch ganz beim Herrn Flierl, die nimmt uns auch die Fähigkeit, die Realität so wahrzunehmen, wie sie ist. Das dehnt sich dann auf alle möglichen Bereiche aus. Das ist eine der Wurzeln der Geisteskrankheit unserer Tage. Nur in einem Punkt muss ich dem Herrn Flierl widersprechen, es war natürlich der Russe mit der Pipeline, weil wenn mir der Ami quer kommt, dann mache ich auch immer was kaputt, was mir gehört aus Rache.
Kommen wir jetzt nochmal auf ein Thema zurück, ein Begleitthema der EU-Vermögensabgabe, das wir vorhin etwas gestreift haben. Das Social Scoring steht ja auch dahinter, dass also eine Lenkung unseres Verhaltens darüber stattfindet, wie wohl wir uns verhalten. Sehen Sie, Herr Flierl, denn bei dieser EU, bei diesen Plänen zum Vermögensregister ein Hebel, ein Social Scoring bei uns nach chinesischem Vorbild einzuführen und voranzutreiben?
Ja, würde ich natürlich schon sagen. Wenn ich irgendwo auf dem Amt aufscheine und die sehen mein Vermögen oder können es blitzschnell abrufen, dann haben die eine ganz andere Argumentation mir gegenüber oder Argumentationsmöglichkeit einerseits. Und sie haben theoretisch, je nach Gesetzeslage, und da bin ich nicht sehr optimistisch, dass sich das nicht noch ausdehnen wird, haben die auch einen Hebel, irgendwas durchzugreifen, also mich zum Beispiel zu blockieren. Ich sag's mal so, wenn ich irgendwas Regierungsfeindliches sage, könnten die im Zweifel sagen, der Flierl, der kann keine Kontobewegung mehr machen. Was mache ich denn dann? Dann bin ich aus dem Verkehr gezogen. Ich habe vorhin das schwedische Beispiel gebracht, von dem ich ausgehe, dass es tatsächlich stimmt. Wenn der Staat genau sieht, was ich tue an Geldflüssen, dann kann er mich lenken in die Richtung, in die er will. Vielleicht habe ich irgendwie zu viel Fleisch gegessen und ich muss jetzt auf fleischlose Kost umsteigen. Wenn die Grünen sich das so ausdenken, dann kann man das theoretisch so durchsetzen. Also insofern große Gefahr. Jetzt habe ich die Frage vergessen. Habe ich sie jetzt beantwortet? Oder?
Ja, wie weit sehen Sie uns auf diesem Weg dann schon? Das zeichnet sich ja am Horizont ab, aber noch können wir unser Fleisch essen.
Ja, genau. Also was man ja mitkriegt, ist der Eingriff des Staates mit fadenscheinigen Mitteln bei Journalisten, dass die Hausdurchsuchungen bekommen, dass sie weggesperrt werden, wenn sie auf der falschen Seite stehen, ja, wenn sie auf der falschen Demo waren oder sich mit den falschen Leuten eingelassen haben und so weiter. Das heißt, es wird ja schon durchgegriffen. Das ist ja auch eine Art Social Scoring, dass man die Steuerprüfung bekommt, die Sozialversicherungsprüfung, pipapo, da kann ja alles Mögliche passieren. Und das passiert oft unter fadenscheinigen Vorwänden. Und oftmals kommt auch nicht, oder meistens kommt auch gar nichts dabei raus. Das ist aber völlig wurscht. Ich habe denjenigen erst einmal aus der Spur geworfen. Ja, der ist blockiert für einige Zeit lang. Ich kenne selber solche Fälle. Und wir haben es im Prinzip schon. Natürlich nicht so durchdrungen, wie es jetzt in China ist. Also so perfide auch. Aber was weiß ich, wenn ich jetzt dann über die Ampel, über die Straße gehe und die Ampel war rot, egal, ob ich es aus Versehen oder mit Absicht gemacht habe, dann gibt es in China ja schon einen Punkt dafür, also einen Minuspunkt. Und so weit sind wir hier wahrscheinlich noch nicht. Aber also wenn es so weitergeht wie bisher, dann würde ich das nicht ausschließen wollen. Ne?
Herr Israel, wie groß sehen Sie die Gefahr, dass über Vermögensregister und über die Informationen, die damit der Staat sammelt, ein Social Scoring betrieben wird und unsere Handlungsfreiheit einschränkt?
Ich kann das nicht quantifizieren, aber die Gefahr ist sicherlich da und nicht unerheblich. Ich wollte noch einen kleinen Zusatz sagen zu dem, was ich vorhin anmerkte. Ich sagte ja, man müsse ein gewisses Verständnis haben für die Sicht derer, die sagen, ja, eine Vermögenssteuer ist vielleicht nicht schlecht. Dazu muss man natürlich anfügen, dass diese Vermögenssteuer, wenn sie denn umgesetzt werden würde, nicht den gewünschten Effekt hat, dass es die oberen 1% trifft. Die sind immer in der Lage, dem Ganzen auszuweichen. Es wird, wie bei den allermeisten Steuern, die Mittelschicht treffen.
wir wollen keine chinesischen Verhältnisse. Das hat der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber schon vor 2 Jahren gesagt und wollte seine Kritik damit an diesen Vermögensrichtlinienplänen dokumentieren. Markus Krall, wie ernst nehmen Sie denn eine solche Aussage?
Die kostet ja wohl nichts. Also ich kann das nicht wirklich ernst nehmen. Und zwar einfach deswegen, weil man feststellen muss, dass bei den Parteien genau das Gleiche passiert ist wie beim Mainstream-Journalismus. Eine Gleichschaltung. Wir haben heute leider nicht mehr, so wie ich das aus meiner Jugendzeit kenne, Parteien, die tatsächlich argumentativ gegeneinander antreten. Das passiert gar nicht mehr. Also ich erinnere mich an Diskussionsrunden von Politikern in den 70er Jahren. Das war so der Moment meines politischen Erwachens, wenn man so will. Da war ich Jugendlicher, noch nicht volljährig, aber schon am politischen Geschehen interessiert. Und wenn da CDU und SPD-Politiker aufeinander getroffen sind in den 70ern, es gab ja damals die sozialliberale Koalition auf der einen Seite und auf der anderen Seite gab es die Union, die sehr stark in den Bundesländern waren. Da gab es Leute wie Strauß, wie Wehner. Wenn die miteinander diskutiert haben, ja, dann sind die Fetzen geflogen. Das heißt aber nicht, dass die sich nicht menschlich trotzdem gegenseitig respektiert hätten. Das haben die gemacht. Aber wenn es um die Sache ging, dann haben die argumentiert und zwar richtig. Und da wurden auch keine Gefangenen gemacht. Sowas gibt's heute gar nicht mehr. Das findet gar nicht mehr statt. Der einzige Moment, wo keine Gefangenen gemacht werden in der Talkshow, ist, wenn man auf die abwesende AfD schimpft. Ja, sonst werden keine Gefangenen mehr gemacht beim Diskutieren. Also diese sagen wir mal, stromlinienförmige Vereinheitlichung. Wir haben keine Einheitspartei, aber wir haben eine Einheitsparteienbrei. Ja. Der führt dazu, dass wir nicht mehr kontrovers aufgestellt sind. Der führt auch dazu, dass das, was aus diesen Parteien herauskommt, für mich gar nicht mehr glaubwürdig ist. Ich meine, wenn der Herr Lindner mir zum Beispiel sagt, er findet jetzt irgendwie etwas, was die Ampel gerade beschlossen hat, blöd, da sage ich mal, ey, du bist doch da mit am Tisch gesessen, kannst mal zum Arzt gehen. Ja? Also habe ich da jetzt was falsch mitbekommen? Ist derjenige, der das gerade mitbeschlossen hat, am Kabinettstisch, im Bundestag, sonst was, der erzählt mir, dass er es eigentlich anders wollte und dass es eigentlich ganz unverantwortlich ist? Ja, das ist doch nicht normal. Ja, das liegt aber genau daran, weil wir haben überhaupt keinen Diskurs mehr. Es gibt keinen. Alle sind grün in unterschiedlichen Schattierungen. Wasserleichengrün, Giftgrün, Grüngrün, ja.
Herr Flierl, tun Sie als Journalist, wenn Ihnen solche Meldungen, solche Tickermeldungen mit diesen Äußerungen eines Abgeordneten, dass er eine große Kritik übt an diesen Vermögensrichtlinienplänen, wir wollen keine chinesischen Verhältnisse, oder wenn Sie hören, Lindner sagt, nein, ich bin dagegen, wenn Sie Ihnen das auf den Tisch flattert, wie gehen Sie damit um und was tun Sie und wie ernst nehmen Sie denn die?
Also zunächst mal sind wir in erster Linie ein Investmentmagazin. Das heißt, das nimmt bei uns jetzt nicht so viel Raum ein. Wir haben bei uns eine Rubrik, die heißt Löcher in der Matrix. Da versuchen wir, solche Fälle aufzugreifen und sozusagen, wo die Matrix oder der Irrsinn dieser Zeit durchschimmert durch die offiziellen Nachrichten, das aufzugreifen. Ja, die ist übrigens die meistgelesenste Rubrik im Heft. Da gibt es also welche, die schlagen sofort die Seite auf und lesen diese eine Seite von 70 Seiten insgesamt. Ich nehme das überhaupt nicht ernst. Also wenn mir solche Leute wie jetzt Lindner und von Habecks und Konsorten will ich gar nicht sprechen, wenn die was sagen, dann denke ich mir automatisch erstmal genau das Gegenteil. Also ja, ein gutes Beispiel ist vielleicht die Frau Meloni aus Italien, die ja vor der Wahl gewettert hat, wie sie der EU an die Gurgel gehen wird und so weiter und so fort. Dann war die Wahl, sie war Präsidentin, zack und Aruba. Warum? Ja, die ist halt eingenordet worden, die ist mal eingeladen worden und hat mir ihr mal erzählt, was man mit Italien alles machen wird, wenn die wirklich da irgendwie auch nur einen Hauch davon umsetzen will, was sie angekündigt hat. Zack, dann läuft's wieder. Also in Richtung der EU meine ich jetzt. Und das ist auch diese Korruption, die durch die gegenseitige Verflechtung stattfindet, permanent ausgespielt wird. Ein großer Machtfaktor ist Deutschland, nicht weil wir so schlaue Politiker hätten, sondern weil wir überall Geld verteilen. Das heißt, wir brauchen ja nur sagen, du kriegst dann kein Geld mehr, wenn du nicht mitspielst, zack, spielen die wieder mit. Also Deutschland anzugehen und Deutschland kaputt zu machen, muss ich mal wirklich so sagen, ist eigentlich der Punkt dafür, dass man ganz Europa kaputt machen kann. Wir sind der Hebel, wir sind der Ansatzpunkt für ganz Europa. Also wer Europa schädigen will, muss Deutschland schädigen, muss sich die Politiker hier einkassieren. Also so läuft es ungefähr. Und ein Herr Lindner, der kann vielleicht aus einer Partei kommen, die sich früher Freiheit und Liberalismus auf die Fahnen geschrieben hat, aber die hat heute nichts mehr damit zu tun. Das muss man ganz klar sagen. Also wenn es noch am ersten eine zu tun hat, dann ist es tatsächlich die Partei, die man nicht nennen darf, mit dem A vorne dran. Aber die wird totgeschwiegen, die findet ja praktisch gar nicht statt in den Medien. Ja? Und wenn dann auf fieseste Art und Weise. Also so läuft's einfach und das ist ein abgekartetes Spiel. Ich kann es nicht mehr ernst nehmen. Und das schimmert bei uns im Heft auch durch. Ich habe gerade vorhin mit einer Dame hier gesprochen, die uns eine Abonnentin hier ist. Und sie sagte, das mag sie bei uns so, weil wir das rotzfrech auch raushauen. Können wir wahrscheinlich nur, weil wir so klein sind. Wir sind ein sehr, sehr kleines Magazin. Hätte ich eine Auflage von 100.000 oder sowas wie Spiegel oder so, dann hätte bei mir schon jemand vorbeigeschaut und hätte gesagt, hey, so geht das aber nicht. Denke ich mir.
Herr Israel, die Christine Lagarde von der Zentralbank denkt darüber nach, eine Freigrenze von 300 bis 400 Euro bei der Einführung eines digitalen Zentralbankgeldes einzuführen. Ist es denn für Sie ein Schritt zur Begrenzung der Fähigkeiten des Vermögens, eines Vermögensregisters, einen Schritt zu begrenzen die Einflussnahme des Staates auf den einzelnen Bürger, oder ist das nur ein Feigenblatt?
Ja, also der ganze Plan des digitalen Zentralbankgeldes wirkt genau in die andere Richtung, nicht? Also das ist hat genau den entgegengesetzten Effekt. Und das, was da jetzt vielleicht in Aussicht gestellt wird oder angeboten wird, das ist alles also völlig unerheblich und unwichtig. Darüber hinweggesehen ist sowieso das meiste Geld digital in unserem System, auch jetzt schon. Und bei den Franzosen sowieso, die benutzen kaum Bargeld. Die haben also eine ganz andere Kultur und einen ganz anderen Umgang damit. Insofern sind wir nicht so weit weg vom digitalen Zentralbankgeld. Das ist ein Buzzword, was man jetzt so benutzt, aber im Grunde ist der Schritt dahin relativ leicht gemacht.
Sehen Sie in Frankreich dann schon irgendwelche Anzeichen für eine Einflussnahme, für eine Steuerung, für ein Social Scoring, dass unliebsame Leute dann in ihrer Bankfreiheit beschränkt werden? Also du darfst jetzt nicht mehr diese Überweisung tätigen oder dein Konto sperren wir. Sehen Sie irgendwelche Anzeichen am Horizont?
Ich sehe, also in Frankreich kann man, wenn man ein französisches Bankkonto hat, am Geldautomaten nicht mehr als 400 Euro abheben in bar auf einmal. Also das ist schon so ein Zeichen dafür, dass da schon auch aktiv darauf hingewirkt wird, dass die Leute kein Bargeld mehr benutzen. Aber jetzt so diese konkreteren Sachen, dass da irgendwelche Transaktionen verhindert werden oder Leute da in Probleme geraten, das habe ich noch nicht beobachtet und kenne ich jetzt aus meinem Bekanntenkreis in Frankreich auch nicht.
Markus Krall, oder wollten Sie da noch was dazu?
Ja, also, ja, genau, zu diesem Bargeldthema ist halt wichtig zu verstehen, dass die Möglichkeit bestehen muss, im Bargeld zu zahlen. Ich muss nicht alles mit Bargeld machen. Solange ich hin und her switche, ich mache das zum Beispiel, verwische ich sozusagen meine Spuren für einen, der irgendwann mal so ein Social Scoring Modell einführen will, also der Staat. Aber wenn ich überhaupt keine andere Möglichkeit mehr habe, dann bin ich ihm ausgeliefert, was den Datensatz anbelangt. Und darum geht es letztendlich. Ja. Also wenn ich mir 10% für meine Einkäufe frei halte mit Bargeld, wo ich eben Dinge tue, die der Staat nicht wissen soll. Also wenn ich jetzt Packung Kondome mit Erdbeergeschmack zum Beispiel kaufe, dann sollte das der Staat vielleicht nicht wissen. Ja. Also ich habe immer noch die Möglichkeit, sowas zu tun. Aber in einem digitalen Zentralbankgeldsystem geht es eben nicht mehr. Da ist alles offen da. Man kann es saldieren, man kann es aufaddieren, man kann schauen, wie viel Benzin man verbraucht hat und kann einen dann ja in sein Leben eingreifen daraufhin. Ja, das geht, wenn ich die Möglichkeit habe, noch Bargeld zu zahlen, geht's nicht, weil ich kann ja immer sagen, ich habe auch andere Sachen gemacht oder ich habe irgendwas nicht gemacht, weil dieser Bargeldbereich eben uneinsichtig ist für den Staat. Deswegen ist das so wichtig, dieser Punkt.
Herr, Herr Israel, es gibt ja die Initiative Rettet unser Bargeld. Wie schätzen Sie diese Initiative ein? Ist die wirkungsvoll? Hat die Möglichkeit, irgendwas zu bewegen? Oder wie sehen Sie das?
Das kann ich nicht einschätzen. Ich kenne die Initiative nicht, aber vom Ziel her auf jeden Fall begrüßenswert. Ich sehe das genau wie Herr Flier. Bargeld hat eine wichtige Funktion, Schutz der Privatsphäre. Und insofern alle Initiativen, die darauf hinwirken wollen, das Bargeld zu bewahren, halte ich für begrüßenswert.
Markus Krall, wie schätzen Sie die Initiative ein? Sie kennen sie, glaube ich.
Also absolut extrem wichtig. Bargeld ist geronnene Freiheit, wenn man so will. Ja? Wenn wir vollkommen durchschaubar sind, sind wir auch vollkommen kontrollierbar. Und das ist natürlich der Zweck. Noch erzählt man uns, dass dieses digitale Zentralbankgeld das Bargeld nicht ersetzen, sondern nur ergänzen soll. Das ist eine Behauptung mit einer Halbwertszeit unter einer Legislaturperiode, würde ich mal schätzen. Ja, genauso wie zum Beispiel solche Freigrenzen, die eine Frau Lagarde ins Gespräch bringt. Da sage ich ja, der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Ja, natürlich ist dieser Wurm etwas, was der Kontrollwahn des Staates, was den Kontrollwahnsinnigen des Staates irgendwie das Gesicht so mit Ekel verzieht, ja. So nach der Devise Erdbeergeschmack geht gar nicht, ja. Aber letzten Endes sind das alles nur Angelruten, die da ausgeworfen werden, damit wir da besser reinbeißen, ja. Und damit wir diesen Angelhaken möglichst weit bis ins Gedärm runter verschlucken.
Kommen wir nochmal abschließend jetzt auf Fantasien, auf Ideen, wie verändern, was muss eigentlich ein Staat Ihrer Auffassung nach aufweisen, was müsste man sagen, welche Forderungen müsste man stellen? Sie sagen zum Beispiel, weg mit den Ministerien, die brauchen wir nicht mehr. Wie kommen Sie denn da drauf?
Ja, also ich habe mal einen, manche sagen radikalen Entwurf, ich fand eigentlich sehr gemäßigten Entwurf gemacht, wie der Staat meines Erachtens auf seine Aufgaben fokussiert werden könnte. Ich billige dem Staat ja, im Gegensatz zu denjenigen, die sozusagen ihn anarchisch ganz abschaffen wollen, billige ich mir eine Funktion zu. Sollten die Jungs dankbar sein dafür, ja? Das sind sie aber nicht. Und wenn wir uns mal anschauen, wir haben 14 Ministerien in Deutschland. Und jetzt können wir natürlich uns der Übung unterziehen, aber dann haben die anderen Kollegen nicht mehr genug Redezeit, deswegen werde ich das lassen, aber wir könnten die jetzt der Reihe nach durchgehen, ja? Und dann verspreche ich Ihnen, dass bei 10 von diesen 14 wir gemeinsam zu dem Schluss kommen, wenn wir den abschaffen, das merkt kein Mensch. Das merkt keiner, ja? Zum Beispiel Gesundheitsministerium. Wir brauchen keinen neuen Gesundheitsminister. Wir brauchen gar keinen Gesundheitsminister. Ich brauche keinen, der mir sagt, dass ich eine Maske aufsetzen soll oder mich impfen lassen soll oder diesen ganzen Müll. Ja? Brauche ich nicht. Ja. Ein Ministerium für Entwicklungshilfe. Was passiert da? Schauen Sie, Entwicklungshilfe, was ist das? Entwicklungshilfe ist, wenn Politiker in reichen Ländern armen Leuten Geld wegnehmen und an reiche Politiker in armen Ländern übergeben. Ja? Also, und so können wir können sie durchgehen. Und was übrig bleibt, ist Ministerium für Verteidigung, ein Außenministerium, eins fürs Innere, also für Grenzschutz und dergleichen Dinge und ein Finanzministerium, das dann nur noch eine Steuer verwaltet, nämlich eine Konsumsteuer oder eine Art Mehrwertsteuer, alle anderen können wir abschaffen. Ja, wenn wir alle direkten Steuern abschaffen zum Beispiel, dann können wir alle Finanzämter schließen, meine Damen und Herren. Das wäre doch mal eine Ansage. Ja? Was da an Wohnraum entstehen könnte, ja, an Wohnraum, was instant Wohnraum, also wie viel Tausende und Abertausende Quadratmeter Wohnraum da sofort verfügbar wären. Na gut, man muss es renovieren und man muss diese unseligen Linoleumböden rausreißen, aber wenn wir schon dabei sind, ja, und vielleicht braucht man auch in den Wohngebäuden keinen Paternoster mehr, ja, aber sonst sind die wirklich gut geeignet, ja. Mein Vorschlag ist, die Dinger schließen und wir brauchen auch keine Archive mehr für die ganzen Akten von den Bürgern, was da alles so angesammelt worden ist in den letzten 100 Jahren. Mein Vorschlag ist, die ganzen Akten aller direkten Steuern, also was meine ich damit, Einkommenssteuer, nicht mehr vorhandene Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer, Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, das alles, alle diese Akten zu einem riesigen Berg aufzuschichten und gucken, ob es brennt. Ja. Wir haben auch in den Bundesländern jeweils irgendwie 10 Ministerien, 10 bis 12 Ministerien. Ich wette, da sind auch 10 davon können abgeschafft werden, ohne dass es jemand auffällt. Wir haben 99 Bundesbehörden für Schabes und Schmonses. Die meisten Leute wissen gar nicht, was es da alles gibt. Nehmen Sie zum Beispiel Telekommunikation, Telekommunikationsbehörde. Da ist also neulich mal, die Frau Nahles wurde damals irgendwie zur Chefin der Telekommunikationsbehörde gemacht und da haben sich Leute, die es gut mit dem Land gemeint haben, aufgeregt drüber und haben gesagt, das geht doch gar nicht, die versteht doch gar nichts von Telekommunikation. Meine Damen und Herren, ja eben. Das ist es, genau das ist es. Die braucht auch gar nichts davon zu verstehen, weil diese Behörde nutzlos ist. Wenn die was von Telekommunikation verstünde, würde noch mehr Schaden anrichten. Also 99 Bundesbehörden, ich wette, die können wir alle abschaffen. Die braucht, wenn Sie die durchzählen, laden Sie sich die mal bei Google runter. 99 Bund. Wir haben 400 Bundesbeauftragte für Schabes und Schmonses. Der mit der größten Bekanntheit ist der Queerbeauftragte, der uns erzählt, dass es Männer mit Gebärmutter und Frauen mit Penis gibt. Ja, Entschuldigung, brauche ich das von meinem Steuergeld? Brauche ich das wirklich? Nein. Ja. Und was dann sonst noch so alles da ist, ich meine, wir haben ein Rentensystem. Ne? Das ist eine der größten Geldumwälzmaschinen im Lande, was auch enorm viele Beamte beschäftigt. Ja? Und der Unterschied zwischen unserem Rentensystem und dem, was Madoff gemacht hat, ist, dass Madoff wusste, was er tut. Ja? Wir haben ein riesiges Ponzi-Schema aufgebaut, bei dem jeder denkt, dass andere Leute Kinder seine Rente bezahlen. Selbst die Klimakleber, die fürs Klima jetzt keine Kinder kriegen, erwarten, dass sie eine Rente bekommen. Das finde ich sensationell. Ja, das finde ich spektakulär. Also der logische Handstandüberschlag. Ja? Wenn aus dem Ding fallen wir sowieso demnächst raus. Also ich rechne nicht damit, dass ich eine Rente kriege, obwohl ich 30 Jahre lang einbezahlt habe. Aber wie wäre es denn zum Beispiel, wenn wir alles, was dem Staat gehört, was nicht bei 3 auf dem Dach ist, und wir fangen mit den Finanzämtern an, ja, alles verkaufen und privatisieren und davon eine Rentenkasse auffüllen, wovon wir dann die entschädigen, die tatsächlich ihren Beitrag geleistet haben. Wenn es schon irgendwie sonst nicht mehr zu halten ist. Und wenn wir dabei sind, die Sache zu verschlanken, wir leisten uns das größte Parlament diesseits von Peking, mit dem Unterschied, dass das in Peking nichts zu sagen hat und auch nur 3 Tage im Jahr tagt. Aber wir haben 730 Abgeordnete. Wie wäre es denn, wenn wir das Land in 201 Wahlkreise einteilen und dann nach englischem Vorbild First Past the Post jeder Wahlkreis einen Abgeordneten wählt? Ja, jetzt erzählt man uns, dass die Verkleinerung des Bundestags von 730 oder 40 auf 630 eine Schlankheitskur sei. Also, das ist spektakulär, ja, dass das eine Schlankheitskur sei. Ja, eine Schlankheitskur, wenn Sie mal jemanden fragen, der mit Obesität zu kämpfen hatte, ist, wenn man so richtig 40, 50 Kilo abnimmt. Ja, und also oder 40-50%, wenn man so übertrophiert ist, ja, also dieser Bundestag, der entspricht eigentlich einer 5-Zentner-Person, wenn wir die auf 1,5 bis 2 Zentner reduzieren, das ist eine Schlankheitskur, ja. Kalifornien, wunderschönes Land, zwar auch in den Sozialismus abgeglitten, aber fast so groß wie Deutschland, was Wirtschaft und Bevölkerung angeht, hat ein Parlament mit 80 Leuten, geht auch. Ja, warum brauche ich 700 Abgeordnete mit dem ganzen Apparat da dran? Und warum bezahle ich Abgeordnete 4 bis 5 Mal so gut wie den deutschen Durchschnittsverdiener, also die 201? Ich bin sicher, wenn wir da das auf 201 reduzieren, dann finden wir 201 fähige Menschen, Männer und Frauen in diesem Land, die diesen Job machen, ohne dafür bezahlt werden zu wollen. Ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde weitermachen, aber ich bin ja nicht alleine hier oben und deswegen sage ich mal weitergeben.
Ja, Sie wollten was noch sagen, ja, zu diesen Visionen?
Genau, ich würde dem Herrn Krall ziemlich zustimmen. Aus meiner Sicht braucht es genau 3 Ministerien. Das eine für innere Sicherheit. Da muss man sagen, die innere Sicherheit geht total vor die Hunde. Also was machen die eigentlich? Wir brauchen noch 1 für die äußere Sicherheit. Die Grenzen sind offen wie Scheunentore. Also da passiert auch nicht viel. Also das heißt, die beiden, die wir eigentlich brauchen, da passiert sowieso nichts. Da passiert genau das Falsche. Und ein drittes würde ich noch anregen, das wäre das Ministerium für Antikartellbildung, dass man nämlich den Markt und den Wettbewerb auf keinen Fall vor die Hunde gehen lässt. Denn der ist das absolute Regulativ in einer Marktwirtschaft und der Markt ist der größte Aufdecker von Sünden und Ineffizienzen. Das wäre noch wichtig, haben wir aber noch nicht einmal so ein Ministerium, ja, das wäre noch neu zu schaffen. Aber alle anderen 12 oder was da noch übrig bleiben, die könnten wir tatsächlich abschaffen, bin ich voll dabei.
Herr Israel, haben Sie abschließend noch eine Vorstellung, wie viele Ministerien wir brauchen müssten, könnten, sollten maximal.
So wenig wie möglich auf jeden Fall. Ich wollte dazu sagen, diese ganzen Ideen, was man alles verbessern könnte und so weiter, das wird ja niemals aus dem Staatsapparat selbst kommen. Das muss also von außen kommen. Und wenn ich mir jetzt eine Sache wünschen dürfte, die man verändert, dann wäre das die Entstaatlichung des Geldes, Abschaffung des staatlichen Geldmonopols. Denn daran hängt ja all der ganze Wahnsinn, den Herr Krall und Herr Flöhr mit Recht bemängeln und kritisieren. Das ist alles nur möglich, weil man eine Druckerpresse hat, mit der man es finanzieren kann. Und wenn man damit aufhören würde, würde sehr viel sich zum Besseren wenden.
Wo müsste eine Initiative dazu herkommen? Wer müsste das machen und wie könnte sowas funktionieren? Einfach den Strom abschalten geht ja nicht, der Druckerpresse.
Ja, auch da gilt das Problem, es liegt nicht im Interesse derer, die es machen könnten, die Druckerpresse auszustellen. Und das kann also nur von außen durch öffentlichen Druck passieren.
Jetzt kommt's raus. Die Grünen sind heimliche Libertäre. Wenn die den Strom abschalten, kann kein Geld mehr gedruckt werden.
Also ich wollte jetzt noch einen kleinen Kommentar loswerden, weil Herr Krall ja richtig anmerkte, dass also das Ministerium für Entwicklungshilfe, ich weiß nicht, ob es das gibt, aber Sie sagten, das gibt es. Mhm. Was machen die? Die sorgen dafür, dass es weiterhin entwicklungsbedürftige Länder gibt in der Welt. Ja, also die handeln im Eigeninteresse. Das ist meine These vom Anfang der Diskussion. Und das findet man oft bei Ministerien. Die handeln im eigenen Interesse und sie schaffen sich ihre eigene Daseinsberechtigung.
China bekommt Entwicklungshilfe von uns, das finde ich auch Wahnsinn, spektakulär. Ja? China bekommt Entwicklungshilfe von uns, das finde ich auch Wahnsinn. Ja?
China bekommt Entwicklungshilfe, sagt der Markus Krall noch. Herr Fliel?
Ja, die Frage ist, ich glaube, wir sind ja schon relativ nah am Ende. Wie geht's weiter oder wo führt das hin? Ich stimme dem Herrn Israel voll zu. Aus sich heraus wird das System nicht sich ändern, denn dann müssten die sich ja selbst enthaupten, die da vorne dran sind. Das tun sie natürlich nicht. Wie kann es entweder der liebe Gott reicht uns die Hand und er schafft irgendein Event, was alles sozusagen wieder gerade rückt, dann glaube ich jetzt nicht so ganz. Wahrscheinlich ist aus meiner Sicht, dass das System zerfällt. Und zwar entweder chaotisch, dass es also diesen Mächtigen entgleitet, diesen Eliten sogenannten, oder aber der Klaus Schwab und seine Konsorten kriegen das Ganze irgendwie gewuppt, dass sie das ganz smooth und sanft in eine Art Weltkommunismus überführen. Das wäre fast schon die schlechtere Möglichkeit für uns. Das Chaos bietet dann immer noch die Chance, dass dann irgendwas Geiles dann danach daraus entsteht. Die zwei Möglichkeiten sehe ich. Vielleicht ist es auch ein Mittelding aus beiden, ich weiß es nicht, aber ich hoffe nur, dass der Klausi nicht die Zügel in der Hand behält.
So, bis dahin erstmal ganz herzlichen Dank. Wir haben jetzt hier fast 2 Stunden diskutiert und die verschiedensten Gedanken von vielen Seiten zusammengetragen. Und ich kann mir vorstellen, dass bei Ihnen eine ganze Menge Fragen aufgetreten sind. Und die wollen wir jetzt A, hören und B, hoffentlich beantworten können. Bitte sehr. Eine technische Frage dort rechts oder von Ihnen links ist ein Mikrofon. Wenn Sie da rangehen, versteht man Sie auch gut.
Ja, ich habe eine Frage zur Hegemonie des Dollars. Das wurde gar nicht angesprochen. Es ist auch total eine Diskussion im Gange, auch andere Währungen jetzt dem Dollar sozusagen gleichzusetzen beziehungsweise als Alternativ anzubieten. Halten Sie das für aussichtsreich?
An wen ist die Frage?
An wen stellen Sie die Frage?
Herr Krall.
Ja. Also ich bin selber überrascht, mit welcher Geschwindigkeit die Leitwährungsfunktion des Dollar aktuell erodiert. Der Wille der BRICS-Staaten und der großen rohstoffproduzierenden Staaten, das einzugrenzen, ist enorm. Und ich glaube, dass es was damit zu tun haben, dass die auch Morgenluft wittern. Denen ist klar, dass der Hegemon im Moment nicht mehr die militärische Macht hat, um das so ohne weiteres durchzusetzen wie in der Vergangenheit. Denn dass viele der militärischen Auseinandersetzungen, die wir da gesehen haben, letzten Endes zwar in der äußeren Oberfläche um ganz andere Dinge gingen, aber in Wahrheit um die Frage der Geld- und Wirtschaftsordnung. Und die Leitwährung ist nun mal eine der Säulen, auf denen die Hegemonie beruhte. Ja? Dass das jetzt im Moment mit diesem Tempo zerfällt, das ist erstaunlich, aber auch beängstigend. Denn die Frage ist, was ersetzt das? Der beste Fall wäre, wenn zum Beispiel eine Gruppe von Staaten eine internationale goldbasierte Handelswährung einrichtet. Dann hätten wir einen Anker, einen weltweiten Anker gegen die Inflation geschaffen, der phänomenal wäre. Aber die Frage ist, kommt das oder probiert man es auf andere Weise? Oder probieren andere jetzt quasi in die Fußstapfen des Hegemons zu drehen und sagen, es wird halt jetzt der Renminbi oder was auch immer. Ja, das, denn dieser Umbruch, Leitwährungen existieren halt nur eine Weile lang, solange eben jemand in der Lage ist, es durchzusetzen. Und der Dollar ist ja noch nicht die erste Leitwährung. Davor gab es das Pfund. Ja, und dann gab es über etliche Jahrzehnte oder über 100 Jahre den spanischen Escudo. Ja, und aber letzten Endes waren die meisten dieser Währungen irgendwo Gold gedeckt, ja, bis 1914 eben. Und jetzt haben wir plötzlich die Situation, dass dieses System ins Wanken kommt. Und da muss man wissen, die Hegemonialmacht Amerikas beruht auch ja auf mehreren Säulen. Das ist die Leitwährung, das ist die Signal Intelligence, also das, was Snowden aufgedeckt hat, also die totale Überwachung des Planeten. Das ist die militärische Macht, das ist die die legale Macht, nämlich dass 90% aller Verträge, internationalen Verträge, nach angelsächsischem Recht abgeschlossen werden und London und New York die Gerichtsstände dann sind. Ja? Und das ist die Propagandamacht, also Hollywood und Co. Ja? Also das so in der Verlängerung Amazon, Hollywood und Co., wenn man so will. Was eben an Entertainment so auf dem Planeten passiert. Da haben wir eine total amerikanische Dominanz. Und wenn wir uns jetzt anschauen, an welchen Stellen wird es gerade weggezogen, da kommt die Leitwährungsfunktion des Dollars zuvörderst. Aber auch die militärische Dominanz ist bedroht. Ja? Da ist aber Amerika selber dran schuld. Die haben ja ihre ganzen Truppen zwangsgeimpft. Das war ein Fehler. Ja? Das ist nicht witzig. Entschuldigung. Ja? Das ist überhaupt nicht witzig. Das ist, wenn man sich mal anschaut, diesen Briefwechsel zwischen dem Committee for Homeland Security im Kongress und dem Verteidigungsministerium, wo man gerade noch sozusagen in der Außenkommunikation jetzt die Kurve gekriegt hat, nach der Devise, die Zahlen waren alle falsch. Da frage ich mich schon, wie handlungsfähig bleibt ein Land, das so einen strategischen Fehler macht. Ich erinnere mich, dass es früher mal eine Regel gab, wenn man Armeen geimpft hat, hat man sie nie komplett geimpft, sondern immer in Stufen, um zu gucken, was passiert dann? Das gab's einfach nicht. Das war eine eiserne Regel und die hat man jetzt komplett über Bord geworfen und ausgerechnet mit einer unerprobten Technologie. Das halte ich für die größte Bedrohung der militärischen Stabilität des Westens überhaupt. Wenn das schief geht, das ist ein Risiko, das man nicht abschätzen kann. Ja, das hat man also jeder, der Risikomanagement irgendwie ein Minimum an Ahnung hat, weiß, dass man ein solches Klumpenrisiko selbst dann nicht eingeht, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass es schief geht, im 0,x%-Bereich läge, wo sie wahrscheinlich nicht mehr liegt. Und das sind fundamentale Veränderungen und die Leitwährungsfunktion des Dollar, die ist natürlich damit bedroht und damit auch die Seniorage-Kapitaleinnahme Amerikas. Denn die Leitwährungsfunktion, die bedeutet, ich verschulde mich im Ausland, kaufe Güter im Ausland ein und bezahle dann mit inflationierter Währung zurück. Und damit habe ich einen ständigen, permanenten Tribut quasi vom Ausland bekommen. Das ist die Seniorage-Einnahme der Leitwährungsfunktion und der beträgt den so zwischen 700 Milliarden und 900 Milliarden, vielleicht mittlerweile etwa 1.000 Milliarden Dollar pro Jahr. Das heißt, diese Seniorage-Einnahme übersteigt den Verteidigungshaushalt. Wenn die wegfällt, dann wird der schwierig finanzierbar sein.
Herr Israel, wie lange hält der Dollar?
Also Herr Krall sagte ja, es geht relativ schnell und das stimmt. Es geht in der Tat im Moment relativ schnell. Ich glaube, vor kurzem haben die Franzosen beschlossen, dass sie Flüssiggas in chinesischem Yuan bezahlen werden auf den internationalen Märkten. Da sieht man also, dass sich schon ja einstmals verbündete Länder so langsam abkehren vom US-Dollar. Ich glaube aber, dass es dennoch ein schleichender Prozess sein wird. Also es wird so langsam vorangehen, immer mehr werden sich vielleicht abwenden vom US-Dollar. Und das wird dann vor allem mit massiven ökonomischen Problemen in Amerika einhergehen. Als nach dem Zweiten Weltkrieg, spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg, der britische Pfund abgelöst wurde, hatte England auch massive Probleme. Also extrem hohe Inflation hatten wir in vielen Ländern, aber in England insbesondere hohe Arbeitslosigkeit und so weiter. Das könnte auch auf die USA zukommen.
Ist damit Ihre Frage beantwortet? Bitte sehr, Sie am Mikrofon.
Ja, ich habe eine Frage an Herrn Krall und zwar geht das um das Medienkapitel Kartellamt zur Zerschlagung der Öffentlich-Rechtlichen und Zurückdrängen des Einflusses des Mainstreams. Wir wissen ja, dass die Amerikaner über die Gates-Stiftung zum Beispiel den Spiegel auch mit Millionenbeträgen per anno unterstützen. Und wie wollen Sie den finanziellen Einfluss der Amerikaner, also speziell der Gates-Stiftung und anderer, auf die deutsche Medienlandschaft zurückdrängen?
Das ist relativ einfach zu beantworten. Also wenn man heute auf Facebook geht, ne, und oder irgendwo im Internet, wenn man was googelt und irgendwo kommt irgendeine Meinung und diese Meinung ist nicht genehm, dann steht da drunter, die wird von Russland finanziert oder das wird von dem und dem oder das ist Fake News oder so. Wir könnten zum Beispiel sagen, dass alle Medien, die solches Geld annehmen von Interessengruppen, dass die unter jedem Artikel, den sie publizieren müssen, drunter schreiben müssen, von wem sie finanziert werden. Ja, wer da was beiträgt. Und damit ist Transparenz hergestellt. Und Transparenz ist das, was der Bürger braucht.
Aber Transparenz heißt es doch schon in EU-Vorschriften, in zahlreichen, Transparenz solle gemacht werden. Die gibt's
ja, gut,
schon.
Vorsatz und Durchführung sind ja noch zwei Dinge.
Da muss ich gleich was anfügen. Bei Spiegelartikeln über die Impfthematik, sagen wir mal 2020, 2021, da war der Zusatz, also online meine ich jetzt, da war der Zusatz, dass die Gates-Stiftung den Spiegel finanziert. Also da muss ich jetzt wieder auf die Gesellschaft zurückkommen, die schon geistig ziemlich platt gemacht ist, dass sie darauf dann nicht mehr anspringt, dass sie sagt, da brauche ich es ja gar nicht lesen. Denn wenn man sich anschaut, was der Gates für Artikel vom Spiegel bekommen hat 2012, 2014 oder so, also weit bevor, also die Finanzierung hat 2018 angefangen. Seitdem sind, glaube ich, 6 Millionen geflossen. Davor wurde der Gates mächtig angegangen, gerade wegen seiner Impfprogramme in Afrika und so weiter. Das hat schlagartig aufgehört, als sie finanziert worden sind. Aber dann brauchen wir natürlich auch eine Bevölkerung, die sich, ich sage mal, die weiß, was Anreizsysteme sind und wie sie wirken. Und das, da würde ich mal sagen, dass 80% der Menschen es nicht mehr wissen. Die sind matschig gemacht worden.
Ich wollte nur einen kleinen Zusatz liefern zu der Frage. Also die Hoffnung, dass da jetzt irgendwie der Staat durch ein Kartellamt für Medien die Sache verbessern könnte, ist ziemlich illusorisch. Ja, man sollte nicht den Staat in die Verantwortung hieven, die Medienlandschaft zu verbessern. Der ist ja dafür verantwortlich, dass es so schlecht ist, wie es im Moment ist. Also setzen Sie Ihre Hoffnung eher in alternative Medien, Technologie und so weiter. Und hören Sie auf, die Standardmedien zu konsumieren. Ja.
Sie bitte jetzt am Mikrofon.
Ja, also ich habe bei Igor Schafarewitsch, das Buch habe ich auch gelesen, er hat eine sehr präzise Analyse dieser einzelnen Staaten und Systeme gemacht, die aber weit genug voneinander entfernt gewesen sind, rein räumlich, aber vor allem auch zeitlich, und trotzdem immer wieder das gleiche Muster festgestellt. Interessant ist, finde ich, dass dieser Herr Karl Marx leider recht hat mit der Behauptung, dass wenn man diese Sache des Sozialismus oder Kommunismus haben will als Welt, als Weltereignis, muss man diesen ganzen Schlamassel einmal mit einem Mal über die Welt schieben. Das Planspiel dazu hat jetzt gerade stattgefunden. Mir kam ein bisschen zu kurz in der Diskussion, mit was für einem Feind, welchem Feind wir gegenüberstehen. Das heißt also, wenn jetzt zu beobachten ist, dass zum Beispiel das Geldsystem, also die Rolle des Dollar, die gucken ja nie zu und lassen sich das aus der Hand nehmen, sondern ich glaube, dahinter sind größere, oder worauf ich hinaus wollte, die Russen und die Amerikaner haben im Kalten Krieg an einem Tisch gesessen. Und jetzt ist die Frage, wer steuert sowas?
Wer mag antworten?
Wir fragen einfach den Fragesteller, wen er die Frage stellen möchte.
Der Anthony Sutton hat darüber ein Buch geschrieben, wie die Amerikaner, also die großen Familien, die Russen regelrecht aufgebaut haben als Feind. Und soweit ich weiß, haben die dem Stalin schon in Teheran damals angeboten, der kann mit uns schon jetzt gemeinsame Sache machen. Und Stalin war eben eitel genug zu sagen, nö, ich mache hier Sozialismus in der Sowjetunion. Was draus geworden ist, haben wir gesehen. Aber...
Und ja. An wen ging jetzt die Frage? Wollten Sie die Frage richten?
Ja, ich wollte fragen, sieht jemand tatsächlich einen engsten, kleinsten Punkt, wo man sagen kann, dort laufen diese Fäden zusammen?
Ich könnte vielleicht ganz kurz was dazu sagen, weil wir vor kurzem ein Interview mit Ernst Wolf hatten. diesen Publizisten, den kennen viele vielleicht hier. Und da war meine letzte Frage auch, also er wettet ja gegen WEF und hat ein Buch dazu geschrieben, das war der Aufhänger für das Interview. Und zum Schluss war meine Frage, ob denn nicht vielleicht jemand wie der Putin oder die Russen gerade so ausscheren aus diesem Spiel und da nicht mitmachen. Putin war ja ganz offensichtlich früher mal dabei in der Young Global Leaders Gruppe und so weiter von WEF. Muss aber nicht heißen, dass er sich nicht inzwischen anders entschieden hätte und da einen Rückzieher gemacht hat. Ernst Wolf meint, und ich schätze seine Meinung schon sehr, das ist alles nur Show. Er ist weiterhin mit im Boot, versucht aber quasi nur die Antipode auszuspielen, um uns eine Dualität vorzuspielen. Ich kann es nur so wiedergeben, ich befürchte, er hat recht.
Ja, die Sberbank hat Cyberpolygon entscheidend mitfinanziert.
Zum Beispiel, genau.
Ja. Ja, vielen Dank. Die nächste Frage bitte. Wer hat?
Ich habe meine Frage an Herrn Krall. Und zwar, meiner Meinung nach sind die allermeisten Institutionen und Parteien heute linksgrün transatlantisch unterwandert. Für mich ganz klar. Und auch antidemokratisch gesteuert. Sehen Sie eine Möglichkeit, dass man im Volk das noch mit demokratischen Mitteln gelöst bekommt oder läuft das alles auf eine bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzung zu?
Also zunächst mal ist es so, dass eine Lösung, die tragfähig sein soll, die kann sich nur entwickeln aus der Souveränität des Volkes heraus und nicht gegen das Volk. Das heißt also, wer sozusagen Gewaltfantasien hat oder Revolutionsfantasien im nicht im Sinne einer friedlichen Revolution, so wie das in der DDR zum Beispiel der Fall war 1989. Der wird in der Sackgasse landen, und zwar deswegen, weil er kein System mit Legitimation herstellen können wird. Ich glaube, das muss uns allen klar sein. Das heißt also, ich habe ein Buch geschrieben mit dem Titel Die bürgerliche Revolution, der bürgerliche Revolutionär, wenn Sie so wollen, dem stehen eben nicht alle Mittel offen, die dem Linksrevolutionär offen stehen, sondern der muss sich an Souveränität und auch an Recht und Legitimation halten. Und das bedeutet, dass wir zwei Dinge brauchen, um Veränderung, echte Veränderung zu erzeugen. Das eine ist, ja, und das haben Sie ja angedeutet, quasi der Schmerz der Katastrophe. Das muss aber nicht unbedingt ein Bürgerkrieg sein, sondern die Katastrophe, die kann auch ökonomischer und technischer Natur sein. Also beispielsweise Blackout, ökonomischer Zusammenbruch, galoppierende Inflation, 30%, 40%, 50%. Das sind alles realistische Szenarien. Und diese realistischen Szenarien, die sind geeignet, sozusagen das Brett vorm Kopf, das man den Leuten da montiert hat, mit Hilfe der Mainstream-Medien und der Indoktrination, da wegzukicken. Es ist der Schmerz der Realität. Wenn dieser Schmerz der Realität einsetzt, dann werden die Leute auch wieder lernfähig. Selbst die, die sich im Moment noch weigern, irgendwie wahrzunehmen, dass wir auf der schiefen Bahn sind und die immer noch denken, wir würden im besten Deutschland aller Zeiten leben, im Fedit-Gewuggel, ja, die werden dann auch feststellen, dass das eben nicht funktioniert. Und da ist meine Hoffnung. Das ist nur eine Hoffnung, das ist keine Gewissheit. Aber wenn wir Aufklärungsarbeit betreiben, mit ausreichender Intensität, mit Argumenten und mit entsprechendem, ja, auch Wiederholungscharakter, es den Leuten immer wieder sagen, so dass, wenn der Fall dann eintritt, die Leute sich erinnern, aha, es wurde uns gesagt, verdammt, die hatten ja doch recht. Ja, es funktioniert eben nicht mit Planwirtschaft, Sozialismus und Wokismus oder die Bolschewoken, wie es neuerdings man eine formuliert hat, haben halt doch nicht recht. Wenn der Schmerz groß genug ist, dann wird es einsickern und dann wird es auch Mehrheiten geben für Veränderung. Da bin ich vollkommen überzeugt. Diese Mehrheiten werden sich nicht unmittelbar vielleicht dadurch äußern, dass jetzt irgendeine neue Partei 50% und 1% kriegt. Aber sie werden sich dadurch äußern, dass es auch der Schmerz in der Politikerklasse groß genug sein wird, dass sich aus allen Parteien die paar Vernünftigen, die da noch da sind, zusammenfinden werden und sagen, wir müssen das jetzt ändern. Denn es gibt zwei Arten, wie ein System quasi fundamental verändert werden kann. Entweder weil die da unten nicht mehr mitmachen oder die da oben keine Lust mehr haben. Und auch denen da oben wird die Lust vergehen, wenn der Schmerz groß genug wird. Und dann ist mein Appell, den konstitutionellen Weg zu gehen, also den gesetzlichen Weg, den uns unser Grundgesetz auch eröffnet. Und unser Grundgesetz eröffnet viel mehr Möglichkeiten, als den meisten Leuten klar ist. Erstens kann man es reformieren, man kann es an entscheidenden Stellen stärken, man kann die Gewaltenteilung, die wir zum Beispiel nur rudimentär in Deutschland haben, könnten wir entscheidend stärken durch Reformschritte im Grundgesetz. Aber noch viel weiter, wir haben noch immer den Artikel 146, der uns sagt, wir haben sogar das Recht, über eine verfassungsgebende Versammlung zu diskutieren, eine einzuberufen und uns eine zu geben. Das Grundgesetz selbst sagt es, und warum steht es da drin? Weil die Väter des Grundgesetzes der Meinung waren, dass sie nur ein Provisorium schaffen. Ja, Carlo Schmitt in seiner berühmten Rede von 1948 gesagt, wir haben hier keine Verfassung zu schreiben. Deswegen heißt das Ding ja auch gar nicht so. Sondern wir schreiben jetzt etwas, was für eine Weile halten soll und dem deutschen Volk ein Leben in Freiheit und Wohlstand ermöglichen soll. Und wenn sich die Zeiten ändern, dann sehen wir weiter. Also wir haben auf diesem konstitutionellen Wege haben wir viel mehr Optionen als Volk, Veränderungen legitim mit demokratischem, rechtsstaatlichem Weg herbeizuführen, als den meisten Leuten überhaupt annähernd klar ist. Und deswegen sollten wir den auch beschreiten.
Dann.
Halt, ich bin noch nicht fertig. Mir ist da gerade noch eine Frage aufgetan. Wenn man mal das Buch von Daniele Ganser sieht, über die NATO-Geheimarmeen, dann bin ich doch der Meinung, dass das System davon ausgeht, dass es wirklich krachen gehen könnte, diese ganze Sache. Und ich bin der Meinung, es besteht die Möglichkeit, dass diese Sache auch künstlich geschaffen wird. Also das ist vielleicht eine höhere Verschwörungstheorie, aber ich sag mal, aus dem Chaos Ordnung schaffen, das ist ja so die Sache der Freimaurer und die spielen ja hier meines Erachtens da mit eine Rolle. Könnte es möglich sein, dass man das auch künstlich auslösen könnte und dann solche Leute wie, ich sag mal, die European Gendarmerie Force, die in Italien ausgebildet wird und die gibt es wohl wirklich, dass die dann zugreifen. Also ich denke mir mal, das System bereitet sich darauf vor, dass es heiß enden könnte.
Also ich antworte jetzt mal direkt drauf. Ich fühle mich angesprochen. Theorien können richtig oder falsch sein. Und die Tatsache, dass es Verschwörungstheorien gibt, die sich bewahrheitet haben, heißt noch lange nicht, dass jede Verschwörungstheorie wahr ist. Und ich glaube, man erkennt eine richtige oder eine falsche Theorie empirisch an dem, was sozusagen, wenn sie auf Fakten und Realitäten trifft. Und ich persönlich glaube nicht, dass eine solche Sache so geplant werden kann, wie das diese Theorie unterstellt, die Sie gerade formuliert haben. Und zwar deswegen, weil die Realität zu komplex ist. Wenn das so planbar wäre, dann würde auch die Planwirtschaft funktionieren. Aber die Planwirtschaft funktioniert nicht, wie wir wissen, sondern die Marktwirtschaft. Und auch die Politik ist ein hochkomplexer Prozess, der im Grunde genommen auch marktwirtschaftlichen Charakter hat. Durch die Interaktion einer ungeheuren Anzahl von Akteuren, deren Einzelverhalten gar nicht so vorauszusehen ist, weil wir ihnen nicht in die Köpfe gucken und ihre Nutzenfunktion verstehen können. Was in der Marktwirtschaft bei der Preisbildung von Brot und Butter gilt umso größeren Umfang in dem hochkomplexen politischen System der Welt. Und deswegen glaube ich nicht an die Theorie, dass man sowas in der Weise überhaupt planen könnte. Es mag sein, dass es Leute geben, die der Hybris erlegen sind. Sie könnten das planen. Das will ich nicht ausschließen. Aber ich glaube nicht, dass es planbar ist. Aber ich glaube, dass die Weltgeschichte davon geprägt ist, dass zwei widerstreitende Kräfte aufeinandertreffen und immer wieder die Sache ausfechten müssen, nämlich die Kräfte der Freiheit und der Unfreiheit. Das ist der Kampf, zu dem die Menschheit verurteilt ist, solange sie existiert. Und jetzt treffen halt zum x-ten Male hintereinander, wie 1939, 45 und wie vorher schon 100 Mal vorher, die Kräfte der Freiheit und der Unfreiheit aufeinander und müssen es halt ausfechten. Thomas Jefferson hat mal gesagt, der Baum der Freiheit muss von Zeit zu Zeit mit dem Blut von Patrioten und der Tyrannen begossen werden. Das ist sein natürlicher Dünger. Und das beschreibt den historischen Zyklus der Menschheitsgeschichte. Und auch wenn sich Geschichte nicht wiederholt, so reimt sie sich doch. Und der Kampf zwischen Freiheit und Unfreiheit ist nun mal da und wir müssen ihn ausfechten. Und wir dürfen uns nicht davor drücken. Aber ich weigere mich, sozusagen mich dann hinzusetzen und sagen, ach, die haben das alles so geplant und egal, was ich mache und das wird eh schief gehen und wir haben halt keine Chance. Genauso wie ich mich geweigert habe, diese Schwachsinnstheorie da zu akzeptieren. Da gab es ja mal diese komische QAnon-Geschichte, wo dann irgendjemand gesagt hat, lehnt euch zurück und genießt die Show. Als ob die Menschheit je schon mal die Freiheit dadurch errungen hätte, dass sich jemand zurücklehnt und den Popcorn vor sich hinstellt. Nein, diese Auseinandersetzung wird gewonnen oder verloren von Menschen, die Freiheit lieben oder nicht mehr ausreichend lieben.
Okay. Sehen die beiden Herren das genauso?
Ich sehe es genauso und ich glaube, man sollte nichts mit einer Verschwörung erklären, was man auch durch Dummheit erklären kann. Ja, also immer die einfachste Theorie, Occam's Razor. Und das Chaos, was wir um uns herum sehen, das widerspricht jetzt ein bisschen meiner These von vorhin mit der Rationalität und so weiter, das kann man durch Dummheit auch erklären. Und das scheint mir die wahrscheinlichere Erklärung, als dass da irgendwie ein Masterplan dahinter steckt, wo alles minutiös geplant ist.
Ich sehe es schon so oder nicht so, jetzt weiß ich nicht. Also ich bin Ihrer Meinung auf jeden Fall. Ich denke, dass das System, so nenne ich es jetzt einfach mal, also Klaus Schwab und Konsorten, wer auch immer das dann noch ist, dass die genau wissen, dass das System am Ende ist, das Finanzsystem und in vielen einzelnen Disziplinen des Lebens sind wir am Ende. Ja, jetzt kann man das von alleine zugrunde gehen lassen, also wie ein morsches Haus, wo ich einfach so lange warte, bis es einfach in sich zusammenfällt, oder ich spreng es halt einfach. Dann habe ich nämlich ein paar Vorteile, nämlich ich weiß, wann es zusammenfällt, ich weiß, wie es zusammenfällt, ich weiß, wann ich die Versicherung auf das zusammenfallende Haus abschließen muss, damit ich noch was dran verdiene. Das heißt, dass das Haus zusammenfällt, das passiert sowieso irgendwann und so passiert es mit unserem System, mit unserem Wirtschaftssystem. Aber wenn ich eben an den gewissen Stellen einen Sprengsatz habe, kann ich es so machen, dass ich davon profitiere. Und ich vermute schon, dass das versucht wird. Der Great Reset Plan vom Klaus Schwab ist im Prinzip genau das. Ob das dann so aufgeht, ist dann nochmal was anderes. Das will ich jetzt gar nicht unbedingt sagen. Aber dass solche Planspiele da sind und auch im Militärischen, das vermute ich schon. Passt übrigens auch das mit diesen ganzen Waffenverboten und so weiter, die man ja auch in Deutschland immer wieder diskutiert. Eine Entwaffnung der Bevölkerung geht genau in diese Richtung natürlich. Und die Attentäter, die irgendwas verursachen, sind immer diejenigen, die eine legale Waffe haben. Nie, also kaum die passiert die Diskussion da, wo es illegale Waffen gibt, denn die kann ich sowieso nicht verbieten. Also ich sehe mal wieder das, was nicht passiert oder was uns verschwiegen wird und muss sagen, mir kommt so vor, als ob es in diese Richtung geht. Also ich würde Ihnen zustimmen mit Ihrer These.
Danke, keine weiteren Fragen.
Vielen Dank. Welche weiteren Fragen haben wir denn jetzt?
Ja, also meine weiteren Fragen sind folgende. Ich denke, es ist uns klar geworden, dass hier ein Mehrfrontenkrieg gegen die Freiheit und gegen die bürgerliche Gesellschaft, in der freiheitlichen Gesellschaft, in der wir leben wollen, geführt wird. Und ich möchte es aufgreifen mit diesem Haus, na, mit dem Sprengsatz. Die Frage ist ja, wer setzt den? Na, derjenige, der noch rechtzeitig die Versicherung abschließt oder möglicherweise das Volk zuvor. Und ich habe dazu zwei Fragen. Erstens, was halten Sie davon, von einem Generalstreik aller derjenigen, die dieses System durch ihre Kooperation nicht mehr stützen wollen? Und zweitens, wenn es dann zum Fall kommt, dieses System, wo bitteschön sind die Menschen, die nicht die gleiche Scheiße aufgrund ihrer ja, Ausbildung, wie der Andreas Popp das so schön sagt, wieder neu starten? Die Frage ist, können wir es zum Sturz bringen? Und zweitens, wer sind die Menschen, die im Prinzip den kompletten tiefen Staat ersetzen müssten, um ein neues System, ja, wie soll ich sagen, auch etablieren zu können.
An wen richten Sie die Frage bitte?
Ich würde mal denken, von mir aus gesehen, von dem Herrn Firl über, an Sie alle vier.
Okay, also Herr Firl, fangen Sie an, bitte.
Okay. Erstmal den Kollegen den Vortritt lassen. Ich habe okay. Akut muss ich mich erstmal sammeln. Ja,
okay, Herr Krall.
Also die Frage ist, was können wir gestalten? Das ist doch eigentlich das Entscheidende. Und da ich der Überzeugung bin, dass wir es hier mit einer Krankheit der Köpfe zu tun haben, ich habe neulich mal formuliert, ist die Geisteskrankheit dieses Land regiert. Und nicht nur dieses Land, das ist eigentlich ein globales Phänomen. Also eine geistige Krankheit der Akteure, und zwar in alle Bereiche, in alle gesellschaftlichen Bereiche hinein. Es ist ja nicht auf die Politik beschränkt, ja, und auch nicht auf die große Politik. Ja, wenn ein irgendwo in Süddeutschland, was glaube ich, ein Gemeinderat beschließt, auf der Herrentoilette einen Tamponautomaten installieren zu lassen, da sage ich, das eigentlich mit ärztlicher Kunst schon nicht mehr zu beheben, ja. außer also ich habe mir eine Meldung bei Twitter eingetragen, weil ich geschrieben habe, es gibt eine Rechtfertigung für Tamponautomaten auf Herrentoiletten, nämlich wenn eine Frau, die entsprechende Ausbildung im Karateunterricht genossen hat, einem als Frau verkleideten Mann an der Frauentoilette die Tür gewiesen und richtig hingelangt hat, dann braucht er das, um sich die Dinger in die Nase zu stopfen. Ja, was ich aber sagen will, ist, wir haben eine Geisteskrankheit. So. Eine Geisteskrankheit, die findet im Kopf statt. Und dort muss sie geheilt werden. Und wenn wir eine Chance haben wollen, in einer Gesellschaft zu leben, in der nicht die Geisteskrankheit regiert, dann müssen wir auch genau da ansetzen. Das geht nur mit Logik, Aufklärung, Argument, Geduld, ja, und auch mit der Bereitschaft, die Rübe hinzuhalten, weil es ist nicht kostenlos. Das ist nicht kostenlos zu haben, zu sagen, ich stehe auf gegen den Wahnsinn. Weil die Wahnsinnigen erklären dann den Gesunden zum Wahnsinnigen, ja, oder zu Schlimmerem oder zum Verbrecher. Das war schon in der Sowjetunion so. Die Opposition hat man in die psychiatrischen Kliniken eingewiesen. Ja? Und das geht aber nur übers Argument, über die Aufklärung, über die Werte der Aufklärung und über die und zwar nicht im Einzelfall jeden Einzelnen da draußen von unserer Meinung zu überzeugen, das eh nicht aufgehen. Aber wenn wir eins schaffen, wenn wir eine gewisse Mindestanzahl von Menschen dazu bringen, den Satz sapere aude, habe den Mut, dich deines Verstandes zu bedienen, wieder ernst zu nehmen, dann bildet sich von ganz allein die ausreichende gärende Masse in der Bevölkerung, die das dann ändert. Der Einzelne kann dabei eine Katalysatorenrolle spielen, aber am Ende ist es die ausreichende Menge von Selberdenkern in der Bevölkerung, die das bewegen wird. Und das, der Prozess geht umso schneller, je mehr wir argumentieren und reden und auch, ich sag mal, bewusst Kampagnen fahren und schreiben, ja, denn die Feder ist mächtiger als das Schwert. Und je größer der Schmerz ist, den die Leute als Ergebnis des Wahnsinns zu spüren bekommen. Die beiden Dinge verstärken sich gegenseitig. Das sind die beiden Komponenten. Und die interagieren miteinander in einer, wie ich glaube, nicht ganz vorhersehbaren Weise. Aber am Ende ist das der Weg. Ja, wir müssen Überzeugungsarbeit leisten. Anders geht's nicht.
Eigentlich ein wunderbares Schlusswort. Sie haben noch eine Frage da hinten.
Ja, Sie hatten ja jetzt schon das Schlusswort ausgerufen. Ich weiß nicht, ob ich das noch stellen darf. Ja,
ja, stellen Sie doch eine Frage,
bitte. Ist vielleicht noch
bitte.
Übersichtlich. Ja. Ich wollte von der metapolitisch-philosophischen Ebene wieder ein bisschen zurückkommen auf die Vermögensüberlegungen. Ja, wenn das World Gold Council recht hat, dann sind die weltweiten Goldreserven bei 36.000 Tonnen. Jetzt gucke ich nach, wie viel Gold noch in den Eheringen ist und schlage noch ein bisschen was drauf. Jedenfalls die 36.000 Tonnen sind derzeit 1,7 Billionen Euro wert. Jetzt wurde ja eine Golddeckung erwogen. Jetzt helfen Sie mir mal, wenn ich jetzt mit diesen 2 Billionen Goldreserven die weltweiten Währungsströme abdecken soll. Was kommt denn da raus? Erstens, wie geht's technisch? Wie geht das dann technisch? Oder nur den Euro? Nehmen wir mal nur den Euro. Machen wir das weltweit, da haben wir ja den Abschluss gar nicht. Wie geht das technisch und was wird denn dann am langen Ende eine Unze Gold wert? Das würde mich mal interessieren, was da rauskäme. An den Herrn Krall und an den Herrn Professor Israel bitte die Frage.
Wer kann die beantworten? Vielleicht beide zuerst Sie.
Also ich sag mal so, Gold ist ja mein Thema, insofern dränge ich mich jetzt vor, weil eine wichtige Korrektur muss ich Ihrer Frage sozusagen voranstellen. Es sind nicht 36.000 Tonnen Gold auf der Welt, sondern es gibt etwa 210 bis 220.000 Tonnen Gold auf der Welt. Und davon, sind etwa 20% bei den Zentralbanken, die übrigens im Moment schwer zukaufen, also letztes Jahr über 1.000 Tonnen zugekauft haben, die Zentralbanken. 20% sind bei Privaten in Form von Barren und Münzen als Investment. 50% sind zu Schmuck verarbeitet und 10% in technische Geräte. Also jedes Handy enthält 0,03 Gramm Gold. Ja, also der Goldgehalt eines Handys pro Gewichtseinheit ist höher als der Goldgehalt von Golderz. Ja, das wissen die wenigsten. Sie alle tragen so eine kleine Goldmine gerade mit sich rum. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, welche Voraussetzungen müssen denn erfüllt sein, damit dieses Gold als Geld funktionieren kann? Und da wird oft das Argument gebracht, es gäbe nicht genug Gold auf der Welt, damit Gold sozusagen die Leitwährungsfunktion wieder übernehmen könnte. Das ist ein Blödsinn. Das ist ein grober Blödsinn. Das hat die österreichische Schule schon 10-mal widerlegt. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. In dem Moment, wo es mehr Gold gäbe, wäre Gold weniger wert. Es ist gerade die Knappheit, gerade die Beschränkung der Menge, die dazu führt, dass sich dann automatisch ein Goldpreis einpendeln würde, der ausreichend ist, um das abzudecken. Das Gold soll auch nicht das gesamte Geld ersetzen, sondern das Gold ersetzt nur das Zentralbankgeld. Und zwar deswegen, weil Gold halt keinen Schuldner hat. Und wenn wir uns mal anschauen, wir hatten in Europa im Jahr 1999 eine Zentralbankgeldmenge von insgesamt 690 Milliarden Euro. Das war die Bilanzsumme der EZB, mehr war es nicht. Wir hatten zu dem Zeitpunkt auch eine Gesamtgeldmenge von etwa 6 Billionen Euro. Das heißt also, wir hatten ungefähr nicht ganz 10-mal so viel Giralgeld, was die Banken durch Kreditvergabe geschöpft haben, wie Zentralbankgeld. Aber auch in einem goldgedeckten System kann Giralgeldschöpfung stattfinden. Das gab es auch im Kaiserreich, also zu Zeiten des Goldstandards. Das heißt also, die Frage der Geldversorgung in Anführungszeichen stellt sich in dem Goldstandard überhaupt nicht. Und es ist auch eine ganz falsche Argumentation zu behaupten, dass die Geldmenge wachsen müsste, um eine wachsende Wirtschaft zu akkommodieren. Blödsinn. Von 1871 bis 1914 hat sich die Wirtschaft der Welt vervielfacht. Es war die Zeit mit dem höchsten Wachstum überhaupt. Es war die Zeit des Goldstandards. Und weil der Goldstandard stabiles Geld geliefert hat, ist die Wirtschaft so gewachsen. Weil die Leute ein eindeutiges, nicht verzerrbares Numerär hatten. Und im Jahr 1914 hat man für eine Unze Gold wesentlich mehr einkaufen können als im Jahr 1871, weil die Produktion gestiegen war im Verhältnis zur Goldmenge, die vorhanden war. Und das wiederum bedeutet, ein Goldstandard ist built-in deflationary. Der hat immer eine leichte deflationäre Tendenz. Mit anderen Worten, Gold erbringt auch dann einen Kaufkraftzins, wenn es einfach nur rumliegt. Es muss keinen Nominalzins erwirtschaften. Und diese Eigenschaften der Knappheit sind notwendig für echtes Geld. Und wenn es nur eine Tonne Gold gäbe, wenn es nur eine Tonne Gold gäbe auf der Welt, könnten Sie immer noch einen weltweiten Goldstandard damit einrichten, weil dann der Wert entsprechend größer wäre pro Gewichtseinheit. Und dazu kommt noch ein anderes Element. Wenn Sie erstmal zum Goldstandard übergegangen sind, interessiert sich kein Mensch mehr, was das Gold wert ist in Dollar oder Euro, weil es die dann gar nicht mehr gibt. Hören Sie auf, in Ihrem Kopf mit Fiat-Geldwährung zu rechnen. Die Frage ist, warum rechnen Sie überhaupt noch mit Fiat-Geldwährung? 1971, da hat eine Unze Gold 35 Dollar gekostet und dann wurde das entkoppelt. Und seitdem hat der Dollar 95% Wert verloren und Gold hat sich im Wert verdoppelt. Weil auch das Gold, selbst wenn es keine Währung ist, die Built-in-Deflation steckt drin. Der Kaufkraftgewinn im Gold, der durch das Wachstum der Wirtschaft gekommen ist, der steckt drin. Das heißt also, Sie brauchen sich überhaupt keine Gedanken zu machen, ob genug Gold da ist oder nicht. Es wird ausreichen.
Ihre Frage damit beantwortet? Ja, okay. Gut, das waren nochmal nach dem blumigen Schlusswort harte Fakten als Schlusswort. Und ja, damit danke ich Ihnen erstmal als Diskutanten, Diskutierenden heute.
Diskutieren Sie.
Und Ihnen danke ich auch für Ihr A, Interesse und B, Ihre Aufmerksamkeit und ja, ich hoffe, das hat ziemlich viele Informationen, neue Gedanken, neue Anregungen gebracht und gehen Sie damit nach Hause und vielen Dank und auf Wiedersehen.